Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quality Downtime, eurem Podcast für die Zeit zwischen den Spieleabenden. Ich bin heute wieder nicht alleine. Wir sind heute zu viert. Der Dennis.
Hallihallo zusammen.
Die Lisa.
Hello.
Der Daniel.
Moin moin.
Und ich, der Thomas. Und wir wollen heute mal über das sprechen, über das in nächster Zeit sehr viele sprechen wollen, nämlich das Spiel des Jahres. Es drängt sich als Spieler ja auf, darüber zu reden, darüber zu philosophieren und vor allen Dingen in meinem Fall sich Spiele zu wünschen, die dann keinerlei Beachtung finden werden. Deswegen sollte.
Du bist immer noch sauer wegen Gloomies, oder?
Das ist nicht nur Gloomies, das zieht sich einfach durch.
Wir sollten eine Show über die österreichischen Awards machen, oder?
Ist
da hast
so.
Du bessere Chancen.
Ist so. Absolut. Da hätte ich schon ein paar Mal genau ins Schwarze getroffen. Aber gut. Wir nehmen in Deutschland erstmal auf und wollen erstmal über den deutschen Spiel des Jahrespreis sprechen, der ja tatsächlich eine sehr, sehr hohe Gewichtung hat, würde ich sagen. In der Spieleszene noch nicht mal unter den Vielspielern, aber ich würde auf jeden Fall sagen, was den Verkauf der Spiele angeht. Denn dafür ist es ein ganz starker Indikator, ob das Spiel in Zukunft noch trägt, auch wenn grundsätzlich viele Spiele des Jahres auch schon in Vergessenheit geraten sind, muss man einfach so sagen. Aber gerade am Anfang gibt es halt einen riesen Boost in den Verkäufen.
Ja, das ist ja im Prinzip das Qualitätsmerkmal für den Gesellschaftsneuling. Das heißt, Eintalia oder die ganzen großen Läden, die suchen natürlich nach diesen Spielen, um die auszustellen. Und die Leute suchen sich ein Spiel aus. Was kann ich denen schenken? Was kann ich selber spielen? Und dann suchen sie dieses Merkmal, ach, Spiel des Jahres. Das muss ein gutes Spiel sein, das muss was können. Dann hole ich mir das. Und das ist halt dieses Gütezeichen. Ne? Und ich bin gespannt, wer es dieses Jahr wird. Das ist einiges auf der Liste, glaube ich.
Seid ihr denn Spiel des Jahres Käufer? Also das ist bei mir so ein Ding, Kennerspiel des Jahres vielleicht, gucke ich mir an, aber ich bin keine Person, die sich per se ein Spiel des Jahres kauft, weil Spiel des Jahres draufsteht.
Kaufen nicht, aber ausprobieren. Wenn ein Spiel Spiel des Jahres wird, dann macht es meist irgendwas Besonderes oder irgendwas anders, irgendwas neu. Dann probiere ich es zumindest aus und wenn es funktioniert, dann kaufe ich es mir unabhängig davon, dass es jetzt Spiel des Jahres ist, einfach weil es funktioniert. Aber wenn man so will, ist dann das Spiel des Jahres doch irgendwo ein Verkaufsargument für mich.
Ja, also ich kenne das nur von meinen Eltern. Als ich noch Kind war, hatten wir hauptsächlich, wenn wir Spiele hatten, waren die Spiel des Jahres Spiele. Jetzt muss man auch sagen, meine Eltern kommen jetzt nicht aus einer Vielspielergesellschaft. Das heißt, das war halt damals ein Kaufkriterium, zu sagen, wir kaufen uns ein Spiel, dann greifen wir zum Spiel des Jahres, weil es vielleicht auch einfach weniger Angebote gab oder man sich damit nicht so auseinandergesetzt hat, weil einfach auch die Recherchemöglichkeiten ja damals ganz anders waren als heutzutage. Also, dass sie jetzt ins Internet geguckt haben, um vergleichen zu können, ach, das Spiel des Jahres jetzt besser als das, was links und rechts davon existiert, haben die damals nicht gemacht. Deswegen kenne ich die Spiel des Jahres Spiele so aus meiner Generation, glaube ich, ganz okay. Und das war auf jeden Fall, als ich selber mehr mit Spielen zu tun hatte, auch am Anfang so das, wonach ich gegriffen hatte, einfach weil ich es halt so kannte. Und mittlerweile ist dieser Spiel des Jahres Pöppel gar nicht mehr so interessant. Aber wie Dennis schon gesagt hat, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, es mal zu spielen. Aber ist jetzt für mich nicht, dass ich sage, ich muss die Spiele des Jahres Spiele haben. Wenn sie gut sind, dann sind sie da, weil sie gut sind und nicht, weil sie den Kleber haben.
Ja, genau. Also wie schon gesagt in der Einleitung, also es ist eine Art Gütezeichen. Auch für uns sollte das natürlich, wie Dennis schon gesagt hat, so ein Zeichen sein, wenn es gut sein muss, dann müssen wir mal probieren. Und wir sind jetzt keine per se Käufer, wie dieser auch schon gesagt hat, aber wir haben auch viele Spiele des Jahres tatsächlich zu Hause, auch die letzten Jahren. Romantik oder Mikro Makro haben wir auch und Challengers im Bereich der Kennerspiele. Mittlerweile, seit so 2 Jahren, glaube ich, sind wir hoffentlich auch meistens dem Trend voraus und kennen die Spiele meist schon, bevor sie Spiel des Jahres werden. Von daher trifft es ja nicht mehr ganz so zu. Aber das hat vor allem damit zu tun, wie informiert kannst du überhaupt sein? Und wie du schon gesagt hast, dir das Verhalten der Vergangenheit anders. Das
ist tatsächlich übrigens ein spannendes Argument oder ein spannender Punkt, den du da anbringst. Denn ein Kumpel aus einer meiner Spielegruppen, der sammelt tatsächlich quasi Spiel des Jahres, beziehungsweise der sammelt generell sehr viele Spiele. Das ist der Mensch mit der größten Spielesammlung, die ich so kenne. Und der freut sich immer, oder seine Ambition ist es, jedes Jahr das Spiel des Jahres im Regal stehen zu haben, bevor es zum Spiel des Jahres erklärt wird.
Also kauft er sich die 7, die auf der Longlist landen, damit er sicher sein kann?
Im Normalfall hat er die schon längst.
Ja, ich glaube, ich weiß, von wem du redest. Das sag schnell den Namen, können wir ja sagen. Er war ja schon mal im Podcast.
Ja,
ne?
Es ist Ingo.
Es ist Ingo, genau. Ingo kann man in den älteren BSN folgen. Da war er ja ein paar Mal dabei. Ne? Mit dem hatten wir auch Alice is Missing gespielt. Ne? Wo ist Alice? Und da hatte er ja schon davon erzählt, dass er diesen Anspruch hat, ne? Ohne eine Liste da für sich selber auszumachen, wer die höchsten Chancen hat. Ne? Natürlich spannend, wenn du das machst. Dann musst du natürlich schon ein starkes Fingerspitzengefühl haben und auch viel kaufen. Ne? Also viel aktuelles Zeug kaufen, was für mich überhaupt gar nicht in Frage kommt, ehrlich gesagt. Ich bin ja eher die Person, die nach den älteren, schon abgegrabbelten, vergessenen Sachen sucht. Und deswegen ist es für mich gar nicht so interessant, da in diesem neuen Spektrum rumzustochern von den Brettspielen. Also von den ganz aktuellen rede ich jetzt. Ne?
Das macht er tatsächlich sehr intensiv, aber man muss auch sagen, er spielt sie. Er spielt mit seiner Familie jeden Tag. Die werden gespielt. Von daher, ich finde es großartig.
Ja, also wenn du dann wirklich so viel spielst, warum nicht? Ne? Dann ist das ja genau das Richtige. Und dann ist das ja auch alles andere wie einfach nur sammeln, ne? Sondern tatsächlich wirklich auch intensiv spielen. Das ist eine tolle Sache, wenn du auch eine Familie hast, die so viel Interesse dann daran auch hat, dein Hobby so zu teilen.
Absolut. Wie ist das denn Kennerspiel des Jahres? Ist das etwas, was euch ein bisschen mehr anstachelt, wo ihr dann sagt, oh, das gucke ich mir doch mal an? Oder lässt euch das auch komplett kalt?
Also bei uns ist es, glaube ich, verstandard, dass wir uns die angucken oder auch anschaffen. Die letzten Jahre haben wir, glaube ich, alle, seit 21 bestimmt. Aber uns fehlt der letztjährige Kandidat und da bin ich immer noch hinterher und ärgere mich, dass ich immer noch den Trigger gepullt habe. Aber generell ist das schon die Kategorie, die mir sehr gefällt, ja. Oder deutlich mehr gefällt.
Ja,
kann ich eigentlich auch nur so bestätigen. Also gerade im Kennerbereich, da ist die Spannweite ja auch total spannend. Was wird als Kennerspiel des Jahres gekürt? Die Crew war doch, glaube ich, auch Kennerspiel, ne? Damals? Es war nicht Spiel des Jahres, das müsste Kennerspiel gewesen sein.
Ich glaube auch, ja.
Und dann im Vergleich zu letztes Jahr, das finde ich halt so spannend. Was wird Kennerspiel des Jahres? Bei Spiel des Jahres ist es halt, es muss irgendwie zugänglich sein, es muss familientauglich sein, es muss was Interessantes haben. Und das war's dann schon. Und beim Kennerspiel finde ich das immer so eine kleine Wundertüte. Und deswegen gucken wir da schon so ein bisschen genauer hin. Ich vor allem deswegen, weil ich ja hauptsächlich Kennerspiele spiele, weil Daniel sie ranschafft, weil ich ja doch eher so ein seichterer Typ bin. Und deswegen würde ich sagen, ist das Fachwissen bei den Kennerspielen nicht ganz so wie jetzt bei Spiel des Jahres. Und deswegen ist es dann für mich doch noch eher so eine Orientierungshilfe. Wahrscheinlich für euch nicht mehr, aber für mich tatsächlich doch noch.
Ob das jetzt eine Orientierungshilfe ist, weiß ich nicht. Es ist natürlich immer interessant zu gucken, was dann die Jury sagt. Das ist jetzt, kommt auf eine Liste für das Spiel des Jahres. Da wirft man natürlich gerne mal einen Blick drauf, weil das natürlich auch eher dann meinen Spielegeschmack trifft. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Es ist halt eher so ein bisschen, wie du sagst, ne, ein bisschen tieferes Spielgefühl, was du halt nicht jedem mehr auftischen kannst wahrscheinlich, ne? Aber immer noch zugänglich genug, dass man es auch oft und gerne spielen will. Das heißt, so ein Expertenspiel kommt ja auch manchmal drauf. Man weiß ganz genau, es wird nicht gewinnen, aber trotzdem ist es dann halt drauf. Ne? Wie Seti würde ich jetzt, kann man noch irgendwie als Kennerspiel nehmen, aber eigentlich auch irgendwie wieder nicht. Also es geht ja schon eher in Richtung Expertenspiel. Und da sind ja immer so ein paar wohlwollende Geschichten drauf, wo die sagen, ja, das Spiel finden wir wirklich gut, aber man weiß schon von vornherein, das hat eigentlich keine Chance zu gewinnen.
Ja, aber die Spannweite.
Aber Expertenspiel des Jahres, gibt es einen Grund, warum das nicht prämiert wird? Ist das noch zu?
Ja.
Okay.
Es muss gespielt werden.
Nein.
Und die Jury muss das spielen.
Genau, das muss erstmal gespielt werden und die Leute, die nach Expertenspielen gucken, brauchen eigentlich diesen Preis nicht.
Das ist richtig, ja.
Deswegen, dieser Preis richtet sich bewusst an Leute, die nicht so viel spielen, nicht so tief wie wir in dem Hobby drin stecken. Und deswegen gibt es diesen Expertenspielepreis nicht. Aber ich finde es ganz spannend, wo immer so diese Grenzen zwischen Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres verlaufen. Das ändert sich auch mal. Mal sind die Kriterien andere, mal sind die Jahrgänge ganz anders aufgestellt. Finde ich super spannend. Wenn ein Fantastische Reiche zum Beispiel bei den Kennerspielen landet, ist das was anderes, als wenn das, wenn man direkt daneben das City oder so stehen würde.
Ja, ich sag nur The Gang im letzten Jahr. Das ist für mich einfach kein Kennerspiel. Aber das ist ja dann auch der Geschmack oder das Empfinden von jedem Einzelnen, ne? Im Endeffekt.
Ja. Manchmal sind es aber auch einfach nicht die Spielregeln, die ein Spiel jetzt unbedingt zu einem Kennerspiel machen, also ich sag mal die Fülle an Regeln, die ein Spiel zu einem Kennerspiel machen, sondern einfach das, was hinter den Regeln passiert. Ne? Das ist ja oft noch viel mehr ausschlaggebend. Ich mag zum Beispiel so Spiele, die in Anführungszeichen 5 Regeln haben, aber du über einen Spielzug trotzdem 5 Minuten nachdenken kannst, weil dahinter diesen 5 Aktionen oder was auch immer du da machst, sind so viel steckt und so viel da rauskommt aus diesen Entscheidungen, dass das halt tiefgehend ist. Ne? Das ist sowas, was ich mag. Und deswegen verstehe ich auch, dass so ein The Gang eher in den Kennerspielbereich kommt, weil du das nicht so locker daher spielen kannst. Du musst halt schon nicht nur das Spielfeld analysieren, sondern halt auch die Mitspielenden.
Ja.
Und das finde ich bei dem Spiel sehr interessant zu gucken, okay, der hat jetzt nicht so viel Ahnung von Poker, kann der wirklich einschätzen, wie gut sein Blatt ist? Und dann muss ich ja die mitspielende Person sogar mitlesen und nicht nur das, was auf dem Tisch passiert. Und das ist bei The Gang, glaube ich, was das von so einem einfach, komm, lass uns mal was auf den Tisch bringen und lass uns das spielen, unterscheidet.
Fantastische Reiche zum Beispiel, genau das Gleiche, die Regeln. Das sind 3-4 Regeln, die ich innerhalb von 1,5 Minuten erklären kann. Aber dann sitzen die Leute erstmal 10 Minuten da und gucken sich ihre Handkarten an und stellen die ganzen Zusammenhänge erstmal heraus und kriegen dann nach der 3. Karte, die sie sich angeguckt haben, so langsam Kopfschmerzen. Und das ist dann der Moment, wo ich mir denke, ja, vielleicht ist es doch bei den Kennerspielen gar nicht verkehrt. Wo die Regeln halt wirklich super simpel sind. Du ziehst eine Karte, entweder aus der Mitte oder vom Stapel, und du legst eine Karte ab. Die haben
ganz einfach.
Ne? Ja, die haben Strafen manchmal, die haben Boni. Manchmal werden Karten geblockt. Das heißt, es ist ein weißes Stück Papier. Und alles Weitere steht auf den Karten. Viel Spaß.
Ja, eigentlich ist es so, ne?
Ja,
aber
es
das
ist halt
gut,
so viel mehr.
Ja, es ist schön, dass das Spiel dann aus den paar Regeln so viel macht, ne?
Genau.
Muss man schon sagen. Naja, ich würde sagen, jetzt haben wir sehr viel philosophiert über das Spiel des Jahres und die Herangehensweise, aber ihr habt ja bestimmt auch Sachen mitgebracht, wo ihr sagt, das kann ich mir dieses Jahr vorstellen. Was wäre das denn? Wer möchte denn anfangen?
Ich kann ja mal mit dem rosa ist er eigentlich nicht, aber ich kann ja mal mit dem Elefanten im Raum anfangen. Das ist ein Spiel, das ich tatsächlich nicht gespielt habe, aber ich weiß, Thomas, du hast es auf jeden Fall gespielt. Ich glaube, Lisa, Daniel, ich glaube, Lisa, du hast es, glaube ich, auch gespielt, oder? Cozy Sticker will natürlich. Das ist das Spiel, wo eigentlich alle ziemlich sicher sind, dass es irgendwo auf der Liste landen wird. Einfach weil es tatsächlich etwas sehr Neues macht mit den Stickern, das sehr zugänglich ist, sehr einsteigerfreundlich und doch etwas sehr Neues macht. Und das sind einfach Dinge, die man auf der Spiel des Jahresliste häufig findet. Deswegen könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es darunter ist, obwohl ich es selber noch gar nicht gespielt habe.
Ja, also ich habe es sehr intensiv gespielt, aber Lisa, du kannst ja auch mal sagen, dich hat es ja auch interessiert und deswegen hast du es ja gekauft, ne?
Genau, ich habe es bis dato gekauft. Das ist immer noch mein kleines Schätzchen, was ich mir aufbewahre, wenn jetzt die Elternzeit bald losgeht. Ist ja nicht mehr ganz so lange. deswegen, es steht noch eingepackt im Regal, aber ich habe es mir vor allem deswegen gekauft, weil ich die Thematik mit den Stickern halt sehr spannend finde, dass du deine eigene Kampagne quasi spielst, die legacy-mäßig dann sich verändert von Mal zu Mal über die Jahre. Es sieht cozy aus, es heißt cozy Stickerville, es wird wahrscheinlich trotzdem hier und da mal ein bisschen wehtun, weil man sich ja entscheiden muss. Ich bin gespannt, ob es Spiel des Jahres wird, weil es ja nun mal ein Spiel ist, das kannst du per se zweimal spielen. Ich habe keine Ahnung, ob Spiel des Jahres Titel den Anspruch haben, dass die immer spielbar sind. Also ob das ein Ausschlusskriterium wäre, zu sagen, naja, das bekommt nicht den Pöppel, weil so toll wie das Thema auch ist, nach zweimal ist halt Ende. Ja, für diese eine Packung.
Ja, aber ich glaube, aus der Zeit sind wir eigentlich raus. Also du hast ja viele Spiele, wie auch die Exit-Spiele oder so. Du bezahlst 12 € und dann ist das Ding Schrott. Und ich finde, heutzutage kann das nicht mehr gelten, zu sagen, ey, du kannst nur 2x10 Stunden damit verbringen und dann kannst du das Ding nicht mehr benutzen. Das ist, selbst wenn du es jetzt irgendwo für 50 € kaufst, immer noch verdammt gut investiertes Geld, wenn du überlegst, was du so viel Zeit mit anderen Sachen beschäftigen muss. Ich meine, alles, was man heutzutage macht, kostet Geld. Egal was, es sei denn, du sitzt halt einfach nur da und starrst deine Tapete an und sogar das kostet Geld, weil die Heizung läuft und die Tapete hat auch Geld gekostet. Also
die Abnutzung des Stuhls.
Ja, alles, ne, also das wird ja immer so als Totschlagargument benutzt. Oh, ich kann das nur 2x durchspielen. Jo, und dann hast du entsprechend viel Zeit mit diesem Spiel verbracht und das finde ich völlig in Ordnung. Und vor allen Dingen wirst du 2x völlig verschiedene Sachen erleben. Also ich kann sagen, wir haben es tatsächlich gerade zufällig gespielt, heute Abend, gerade vor dem Podcast. Ne? Deswegen habe ich gesagt, später anfangen, weil wir waren gerade noch in der Partie.
Wir müssen noch stickern.
Genau, wir müssen noch stickern. Wir hatten noch ein paar Tage vor uns. Und da muss ich sagen, wir haben das erste Mal ein Dorf aufgebaut, was 100% natürlich war. Wir haben keine einzige Straße da reingemacht. Ja, und waren die ganze Zeit so ein bisschen am Gambeln, ja, wo kriegen wir jetzt überhaupt Geld her? Und wir haben das Ding jetzt komplett umgedreht und sagen so, wir bauen jetzt eine Industriestadt hierhin. Und jetzt haben wir halt Kohle bis zum Abwinken, ne? Treffen halt völlig andere Entscheidungen, nehmen andere Leute ins Dorf, lassen uns zum Bürgermeister wählen. Alle Sachen, die vorher überhaupt gar nicht thematisiert wurden. In der Demo beispielsweise war ein Teaser für eine Schatzsuche und beim ersten Mal durchspielen war ich ein bisschen enttäuscht, den Schatz gibt's ja gar nicht. Wir haben uns jetzt anders entschieden und siehe da, plötzlich tut sich die Chance auf, diesen Schatz zu finden. Also ich muss sagen, für dieses Spiel, was das macht und die Entscheidungsvielfalt, die du treffen kannst, mit den paar Regeln, die es hat, diesem Legacy-Charakter und dass jeder wirklich sein eigenes Dorf hat, wie die Abfolge ist und alles. Selbst das gleiche erste Jahr wirst du komplett anders spielen unter Umständen und was ganz anderes aus deinem Dorf schon im ersten Jahr machen, wie du es vorher gemacht hast. Ich finde es grandios und ich finde, das muss mindestens eine Erwähnung haben, wenn nicht in Deutschland, dann zumindest in Österreich.
Ganz sicher in Österreich, wenn man so hört.
Ja. Nee, also da muss ich wirklich sagen, ich drücke die Daumen. Das ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen. Aber das in meinem Herzen wird es sehr, sehr nah am Spiel des Jahres sein. Wirklich.
Es hat alle Zutaten dafür, oder? Es hat ein besonderes Szenario, wie du schon gesagt hast. Es gibt eine neue Mechanik oder zumindest eine neue Mechanik im Mainstream mit diesem Stickern etc. Also ich glaube, es spricht sehr viel dafür, dass diese Zutaten dann im Endeffekt den Pöppel ausmachen werden. Aber man weiß es natürlich nie, was im Endeffekt rumkommt. Und zu deiner Anmerkung noch dieser bezüglich Legacy-Spielen. Also in der Vergangenheit waren ja auch schon Legacy-Spiele erstmal nominiert worden. Natürlich mit Pandemic zum Beispiel oder auch mit, was war das andere, Time Stories. Würde ich jetzt auch mal als Legacy-Spiel bezeichnen, weil es eh nur einmal spielst.
Meistens. Eigentlich genau dasselbe, ne? Du machst
genau.
Der einzige Unterschied ist, glaube ich, Time Stories kannst du komplett zurücksetzen und dann verschenken, oder? Ich glaube, da machst du gar nichts kaputt oder
nein,
so.
Oder
gell?
Verkaufen, ja.
Aber für dich selber ist es halt theoretisch 1-2 Mal spielbar. Ne? Beim 2., 3. Mal hast du es dann durch und dann machst du es ja nicht nochmal, weil dann kennst du ja die Geschichte.
Ja, und wenn ich überlege, wie viel Zeit wir auch eingesteckt haben in Pandemic Legacy, ich glaube, das hat sich dann irgendwann doch auch gelohnt, weil mehr als 20 Mal spielst du es dann auch nicht, wenn jeder Durchgang irgendwie 2-3 Stunden dauert, hast du auch eine Menge Zeit da reingebuttert.
Eben, von daher.
Also ich stelle auch gar nicht das in Frage, dass das dadurch ein weniger gutes Spiel ist, weil wir haben auch die Exit-Spiele wie gesagt, Legacy-Spiele haben wir auch. Bin halt nur, ich weiß halt nicht, ob in der Vergangenheit jemals so ein Spiel den Pöppel bekommen hat, auch wenn es wahrscheinlich gerade zu dem Zeitpunkt das beste Spiel gewesen wäre.
Hm. Naja, den Punkt verstehe ich definitiv. Das hatte ich auch genauso verstanden. Ja.
Mikro, Makro.
Ja, das kannst du auch.
Ist halt auch nichts, was du kaputt machst, ne? Aber das spielst du wahrscheinlich auch einmal, ne? Ja, genau. Von daher, ich verstehe Lisas Punkt. Ich finde nur, dass wenn das wirklich ein Ausschlusskriterium wäre, fände ich es dem Spiel gegenüber nicht fair. Ja. Sage ich jetzt einfach mal.
Genau.
Okay, das war Cozy Stickerville. Wer möchte als nächstes? Daniel, komm, hau mal was raus.
Ja, ich hau mal was raus. Irgendwas, was ich auch selber habe, was ich eigentlich hoffe, dass es die Runde macht und auch ganz weit oben landet. Und das ist Lightspeed Arena.
Ach man, sei doch nicht so.
Ja doch, komm.
Na, das wollte ich aber nehmen.
Aber ich meine, Dennis, du hast es vorhin auch schon gesagt, es muss halt etwas sein, was irgendwie auch eine neue Kerbe schlägt und irgendwas, was Sachen neu macht, die nicht alltäglich sind. Und ich glaube, Lightspeed Arena ist genau dieser Titel. Du hast die Möglichkeit, plötzlich dieses arkadige Spaceship, Space Invader-Type-Spiel zu haben auf dem Tablet. Da müssen natürlich auch Leute sagen können, okay, sie wollen diese digitale Anbindung haben. Das ist natürlich, da haben wir dahingestellt. Aber es macht halt so viel anders, es macht so viel neu. Und du hast gleichzeitig so eine geringe Hürde. Es kann einfach jeder spielen. Es muss einfach nur diesen Pöppel setzen, diese an den Flieger setzen und du wirst schon irgendwas treffen. Und wenn du ganz viele chaotische Asteroiden mit reinpackst, dann passiert schon irgendwas. Deswegen, es spricht die gesamte Bandbreite an in diesem Spiel. Es ist unglaublich zugänglich und ich kann mir daher vorstellen und ich hoffe einfach, dass es aller wenigstens auf der Longlist landet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Top-3-Platzierung bei Lightspeed Arena möglich ist. Weiß nicht, wie seht ihr das?
Ich glaube, da ist echt ein Problem. Also ich bin erstmal voll bei dir. Ich war ja bei Lightspeed Arena schon in der Entwicklung mit dabei und habe da mein Feedback gegeben, die Print-and-Play-Version damals rauf und runter gespielt, immer auf den Tisch gebracht und alles. Also bis zu dem Produkt von heute ist da wirklich ein richtig gutes Ding draus geworden, was nahezu null Fehleranfälligkeit hat, was einfach gut funktioniert, was ein komplettes Fun-Game ist. Aber die App, so, es ist halt nicht spielbar ohne die App. Es ist spielbar ohne die App, aber dann sage ich mit Absicht, dann ist es halt nicht mehr spielbar, dann ist es nicht mehr Fun. Es gibt halt diesen... da habe ich mir aus Spaß mit gebackt damals, diesen analogen, wo du, wie nennen die das, Analog-Pack, sage ich jetzt einfach mal. Da hast du wirklich Gummis, die du ziehen kannst als Laserstrahl, um zu gucken, ob du das andere Raumschiff triffst und so. Ne? Das macht ja keiner. Sorry, aber da bin ich ja nachher eine Stunde am Punkte auswerten, wenn ich zu sechs spiele. Das hat ja nichts mehr mit Spaß zu tun. Und ja, es geht. Ja, sie haben dafür gesorgt, dass es funktioniert. Es gibt ein komplettes Upgrade-Pack, womit du das Ding analog spielen kannst. Aber dann haben wir die App. Und dann weiß ich nicht, ob das nicht tatsächlich ein K.O.-Kriterium sein könnte. Weil es kann sein, aus Gründen, die wir nicht heute nachvollziehen können, dass du das Spiel von heute auf morgen nicht mehr spielen kannst. Aber da kommen wir auch gleich bei einem anderen Spiel wahrscheinlich noch hin. Das wird bei dem genauso sein. Also kann es auch sein, dass sie dann sagen, pass mal auf, wir haben heute mehrere Spiele, die App unterstützt sind und nicht nur App unterstützt, sondern die App als essentielle Spielmechanik mit drin haben. Dann sind wir heutzutage einfach so weit und hoffen das Beste.
Ja, kann ich zu 100% unterstreichen. Ich glaube, ich weiß auch, welches andere Spiel du meinst. Ich hätte auch Lightspeed Arena genommen, aber genauso auch da mit einem Fragezeichen. Ist ein Spiel des Jahresspiel ein Spiel, was nicht 100% ohne digitale Unterstützung funktioniert? Und wenn ja, dann finde ich das total spannend, dann ist auch ein gutes Zeichen, dass man auch in diese Richtung geht. Ich weiß, Dennis ist kein Fan von den App-basierten Spielen, einfach aufgrund der Möglichkeit, es halt passieren kann, dass du dieses Spiel, was du vollpreisig gekauft hast, irgendwann nicht mehr spielen kannst. Aber wir sind ja auch alle in einem digitalen Zeitalter, warum denn nicht auch so ein Spiel dann küren, weil das erstmal alles richtig gemacht hat.
Mhm. Brecht.
Also ich glaube, man kann ein Zeichen setzen. Man kann es schaffen, wie ihr gesagt habt, man ist in dieser Zeit, wo man einfach auch diese App-basierten Verbindungen zelebrieren kann. Es soll ja kein Muss werden, aber es gibt gute Umsetzungen. Und ich finde, Lightspeed Arena gehört Stand jetzt, ja, solange die App funktioniert, eine richtig, richtig gute Umsetzung. Ja, alle reden davon, ja, was passiert eigentlich in Zukunft, was, wenn so eine App mal nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, ich bin zu neu. Ich habe noch kein Spiel mitbekommen, wo das der Fall war.
Rockmax.
Siehst du, sagt mir nichts.
Da ist es genauso. Ne? Du kannst es. Okay. Also im offiziell kannst du es nicht mehr runterladen. Es gibt ja immer noch Internetseiten, ne, wo du dann die APK runterladen kannst, dann installierst du es auf deinem Handy und hoffst, dass da kein Virus drauf ist. Ne. Das ist ja immer noch eine Möglichkeit. Da gibt es ja Gott sei Dank findige Leute, die so Seiten betreiben. Aber
offiziell ist es tot. Und das ist sehr, sehr schade, weil das Spiel als Spiel nicht so toll ist, aber als technisches Experiment ganz hervorragend.
Ja, ich finde auch das Spiel dahinter gut.
Das ist okay. Aber unabhängig davon, es gibt diese Beispiele und das ist einfach das, wo ich mir nicht so sicher bin, ob sie das machen. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist, dass sie dieses Gespräch vielleicht auch schon das ein oder andere Mal geführt haben. In diesem Jahr vielleicht noch ein bisschen intensiver vielleicht als in anderen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht einen Sonderpreis oder sowas für ein App-Spiel ins Leben ruft. Dass man da vielleicht ein Spiel pro Jahr, was mit App ist, besonders hervorhebt nochmal.
Spannende Idee.
Ja, es gibt doch diesen Innovationspreis, aber App ist ja jetzt auch keine Innovation, ne? Muss man schon sagen. Das gibt es schon seit 10 Jahren in Brettspielen, Apps.
Ja.
Also von daher, Gut, dann lass mal den Bogen schlagen zum anderen App-Spiel. Sage ich jetzt nicht. Ihr wisst genau, welches ich meine.
Das wissen fast alle, glaube ich.
Ja. Die Frage ist, soll ich es jetzt wirklich sagen?
Ja, sag's mal.
Komm,
ich sag Bossfighters QR. Ja. Auch schon durchgespielt.
Ja, auch schon den neuen Osterboss?
Nee, aber jetzt, wo du mich dran erinnerst, ärgere ich mich gerade. weil ich glaube, der ist ja dann schon bald wieder weg, ne? Da muss man aufpassen.
Stimmt, gut, dass du es erwähnst. Ja, ja, unbedingt.
Ende April,
also den müsste man dann vielleicht noch, das wäre was für heute gewesen, habe ich aber selber nicht mehr dran gedacht, so ein Mist. Ja gut, aber vielleicht mit ein bisschen Glück ist er noch da, an alle, die das jetzt hören, vielleicht ist er nicht mehr da, keine Ahnung, vielleicht noch bis Ende April, wir werden es nachreichen oder auch nicht. Ja, das ist eigentlich das Coole. Du kannst halt, wenn es derart digital aufgebaut ist, halt auch Content nachliefern, ohne dass du dir jetzt irgendwas ausdrucken musst oder sonst irgendwie was, sondern einfach mit den vorhandenen Spielmaterialien einfach was Neues ausdenken und einfach einen Service bieten, der den Verlag ja einfach nur Geld kostet, muss man jetzt erstmal sagen. Die haben ja erstmal nichts davon, was aber natürlich cool ist, ist, solange das Spiel in aller Munde bleibt, und das bleibt es ja auch durch solche Updates, haben die ja immer wieder die Chance, dass dann Leute sagen, hey, lass uns das nochmal rausholen, idealerweise mit anderen Leuten zusammen, und dann kriegst du das Ding nochmal an den Mann. Wenn du das mit neuen Leuten spielst und sagst, hey, hier, den haben wir noch gar nicht probiert, den Boss, lass uns das doch mal probieren, hast du schon wieder Leute am Tisch. Beste Werbung eigentlich. Und das heißt, so kannst du natürlich dann auch wirtschaften. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das ein sehr positiver Nebeneffekt für Pegasus ist.
Ja, das ist ein vollkommen valider Einwand, und ich meine, die Frage ist natürlich auch, wie viel Aufwand steckt dahinter, sowas zu programmieren? Wahrscheinlich weniger als irgendwelche physischen Nachlieferungen zu machen.
Ja.
Von daher, guter Hinweis. Aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, für die Leute draußen, die Bossfighters ist ja schon mal vorgestellt in unserem Podcast, ne? Und wir gehen aber davon aus, dass jeder, der uns jetzt zuhört, auch schon unsere anderen Folgen gehört hat. Von daher brauchen wir uns nicht mal vorstellen. Okay, gut.
Also kurzer Hint nur, bis zum 30. April läuft noch das Oster-Event.
Okay. Sputet euch oder spult die Zeit zurück. Kommt drauf an, wann ihr diesen Podcast hört.
Genau.
Kommt drauf an, wann er veröffentlicht wird. Das müssen wir dann auch mal gucken.
It's just a jump to the left.
Ja, genau. Time Warp, baby. Okay. Ja, also ist natürlich auch ein gutes Spiel. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist wahrscheinlich in sich weniger innovativ als App-Spiel, jetzt wie ein Lightspeed Arena. Weil es im Endeffekt ein Boss-Battler ist, du hast Karten, okay, aber die App macht ja kein neues Spiel daraus, sondern nimmt einfach nur die Verwaltung ab, die du sonst als Token hättest. Sage ich jetzt einfach mal grob. Und bei Lightspeed Arena hast du ja wirklich dieses Technische dahinter, dass sie dir halt auch Arbeit abnimmt. Aber die Arbeit macht, also die nimmt halt wirklich das weg von dem Spiel, was daraus erstmal ein Spiel macht, was Spaß machen kann. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich finde schon, dass zwischen Lightspeed Arena und Bossfighters QR bei der App schon gerade entwicklungstechnisch ganz andere Sachen bedient werden, die ja auch funktionieren, weil diese App von Lightspeed Arena, die macht ja auch Dinge, die misst ja, wie habe ich fotografiert, wo schieße ich lang und so, und ist nicht einfach nur ein Tokenzähler, in Anführungszeichen, ne, fies gesagt. Deswegen, ja, aber beide kranken halt an der App, was das Spiel des Jahres angeht. Ich weiß nicht, vielleicht drücken sie ein Auge zu, ich fände es nicht schlimm, theoretisch, selbst wenn du sagst, selbst wenn du nach 10 Jahren sagst, du kannst das Ding nicht mehr benutzen, ist es trotzdem blöd, wenn da ein Spiel des Jahres Purple drauf ist und du kannst das Spiel nicht mehr spielen. Also irgendwie in meinem Kopf ist das ein Ausschlusskriterium.
Würdet ihr denn sagen, an, ja, Boss Fighters QA ist Spiel des Jahres oder Kinderspiel des Jahres?
Das ist ein Spiel, was man in beiden Kategorien, glaube ich, erklären kann. Das lebt genau auf der Grenze. Ich glaube, es wäre keiner böse, wenn es in irgendeiner der beiden Kategorien landen würde. Kann man beides argumentieren.
Ja.
Also wenn die Gänge Kennerspiel ist, ne, dann ist das auch eins.
Ja. Ich habe halt Bombusters habe ich bis jetzt erst einmal, glaube ich, gespielt und dann halt so ein recht frühes Level. Und da ist es ja auch irgendwie anscheinend so, dass du am Anfang sehr leicht durchkommst und sehr wenig, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, ne? Also es ist eher noch niederschwellig und am Ende wird es halt schon komplex und dann stellst du ja auch natürlich die Frage, was ist es denn jetzt für ein Spiel? Für wen, ne? Wenn es am Ende jetzt doch komplex ist, ist es ja ein Kennerspiel. Vorher war es, also als wir angefangen haben zu spielen, ist es ein Familienspiel, ne? Und bei Boss Fighters ist ja auch jetzt die Hürde am Anfang überhaupt gar nicht hoch. Am Anfang musst du, am Ende musst du halt schon ein bisschen gucken, was machst du, weil du dann fängst du ja auch an, für die Bosse dein Deck zusammenzustellen wahrscheinlich. Weil du kannst nicht jeden Boss unbedingt mit jedem Deck besiegen. Zumindest ist das meine Erfahrung gewesen. Er kommt stark auf die Heldenkombination an. Dann sind manche Bosse, würde ich sagen, mathematisch unmöglich. Kommt drauf an, wie dein Deck einfach ist. Aber deswegen. Ich glaube, dann fängt es dann schon wieder an mit so ein bisschen Deckbau und sich überlegen, was mache ich am besten. Und dann geht es wirklich schon eher so Richtung Kenner, glaube ich.
Mhm. Ich meine, gut, Sky Team war auch Spiel des Jahres, haben die den, hab schon wieder vergessen, Schwangerschaftsdemenz.
War Spiel des Jahres, ja.
War Spiel des Jahres, ne?
Ja.
Ich meine, es ist ja auch ein Spiel, komplett ohne Kommunikation, Würfel werfen, gut, du hast begrenzte Möglichkeiten, die hinzusetzen, aber wenn du da auch jetzt die ganze Zeit Patzer machst, kriegst du das Ding auch nicht gelandet. Also insofern.
Ja, ich fand das erschreckend, viel zu erklären. Als ich das erstmal gespielt habe, war das Spiel des Jahres Sky Team und ich habe mich mit jemandem dahingesetzt, das war auch auf so einer größeren Spiele Treff in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der gute Mann hat sich mit mir dahingesetzt und gefühlt hat er nicht mehr aufgehört zu erklären. Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe doch nur dieses kleine Board vor mir. Was kann der mir da alles zu erzählen? Das ist ja Wahnsinn irgendwie.
Ja.
Und das war jetzt alles nicht kompliziert, aber das war doch viel mehr Regeln, wie ich so gedacht hätte. Und dann hätte ich auch gedacht, okay, für ein Spiel des Jahres ist das dann schon relativ hoch. Hätte ich jetzt für mich gesagt, was diese spielerische Komplexität angeht. Und auch ein paar Regeln.
Diese erste Hürde, die du meinst, ne? Du musst darauf achten, dass das gerade ist, dass die Bremsen sind und also so einfach viele kleine Sachen, auf die du denken musst, damit das Spiel überhaupt funktioniert, sozusagen, und du keine Fehler machst. Genau, ja, da stimme ich dir zu. Ich habe vor kurzem zum Beispiel einem Nichtspieler erklärt, wahrscheinlich hört er mir auch gerade zu, hi, hat aber tatsächlich relativ gut funktioniert und wir haben auch die ersten Spiele direkt gewonnen, ohne zu kommunizieren. Du musst an einige kleine, fiddlige Sachen denken, aber ich sehe es trotzdem dennoch im Spiel des Jahresbereich. Und wenn ich daran denke, wenn du ein Dorfromantik siehst, das ist ja einfach, du kannst ja direkt von der Hand spielen, da gibt es kaum Regeln. Da ist ja eigentlich der Anspruch, ich möchte einfach besser sein als das, was einfach nur dahin klatschen, sondern ich möchte optimieren. Und ich glaube, da ist so ein Gap, den man sagen möchte, Dorfromantik hilft mir beim sofortigen Einstieg, weil es einfach ist. Und bei Skyteam hast du diese Hürden, um überhaupt erst reinzukommen. Aber nichtsdestotrotz gehören für mich beide schon in Spiel des Jahres Kategorie und ich hoffe, dass Bossfight des QA das auch wird. Aber auch an der Stelle muss man noch anmerken, gerade die Leute, die so aus der Bubble kommen, so wie wir, haben natürlich manchmal eine verzerrte Wahrnehmung. Also ich kann auch von mir sprechen, ich habe eine verzerrte Wahrnehmung, was noch ein Kennerspiel und was ein Familienspiel ist quasi. Deswegen, ich hätte es natürlich im Familienspiel gesehen, aber ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, auch du, was du gerade gesagt hast, dass man aufpassen muss, wie man die Bosse besiegt. Man muss sehr, sehr viel denken, man muss sehr viel anpassen, modifizieren an die Karten. Man geht es nicht einfach so von der Hand, dass das dann auch eher in den Bereich Kennerspiel geht. Und ich glaube, das war auch Peters erste Einschätzung, als er das vor kurzem dann von uns erklärt bekommen hat. Ja, das muss ein Kennerspiel sein. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum es in beiden Kategorien landen könnte.
Ich habe noch so einen Kandidaten. Den habe ich mal bei den habe ich mal geistig eigentlich mal zum Spiel des Jahres gepackt. Könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass er eher auf dem Kenner, beim Kennerspiel landen wird. Und zwar ist das Take Time. Das ist, hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen. Kooperatives Kartenspiel, wo man halt Karten bestimmte Stellen spielen muss, ohne miteinander zu kommunizieren. Es ist ein wunderbares, also wir kommunizieren nur über die Karten. Es ist ein wunderschönes Spiel, aber es ist auch relativ tricky und durch die unterschiedlichen Szenarien gibt es da nochmal unterschiedliche Regeln dabei. Relativ viel Content, finde ich, und ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal gab ja schon mal so ein kooperatives Stichspiel, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch sagen, ja, ist vielleicht doch ein Kennerspiel eher als ein Familienspiel. Wie seht ihr das bei Take Time?
Das ist eine gute Frage. Also ich fand das von vornherein schon gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Wo wir das erste Mal gespielt haben, habe ich gedacht, ja, am Anfang rutscht man ja wahrscheinlich durch, aber man rutscht am Anfang nicht unbedingt gleich durch. Zumindest dann nicht, wenn man verstanden oder wenn man die Gruppe nicht versteht. Das ist jetzt nicht so krass wie bei
The Gang.
Bei The Gang, aber ich hatte schon das Gefühl, dass du auch so ein bisschen wissen musst, was die anderen dir jetzt mit was mitteilen wollen mit dem, was sie da tun, ne? Und das ist halt auch schon interessant.
Es ist halt genau das Gleiche wie bei The Crew in dem Sinne. Man kommuniziert halt über die Karten und ich glaube, dass das vielleicht schon ausreicht, um es auf ein Kennerniveau zu hieven.
Ich glaube, der Vergleich mit The Crew macht definitiv Sinn. The Crew war ja, wie gesagt, schon ein Kennerspiel. Ich habe es selbst jetzt nicht gespielt. Ich habe aber ein Review dazu gesehen und ich habe eine Ahnung, wie es funktioniert. Mein erster Gedanke war auch, ja, hä, wie jetzt? Von daher, ich kann nachvollziehen, warum man eben diese Menschenkenntnis braucht, das Kommunizieren über die Karten, dass es vielleicht beim ersten Mal auch einfach mal in die Hose geht, bis man verstanden hat, bis man sich so eingegroovt hat. Aber ich habe es nicht gespielt, ich kann es nicht hundertprozentig einschätzen. Ich kann aber nachvollziehen, dass man diesen Vergleich zu The Crew zieht.
Ja, also ich finde es ein gutes Spiel, vor allen Dingen deswegen, weil du da auch, glaube ich, nicht einfach sagen kannst, hey, wir haben das Ding jetzt durch, jetzt legen wir es weg, kannst du nie wieder spielen, obwohl du Szenarien hast, sondern du kannst ja immer wieder von vorne anfangen, jeder hat andere Zahlen, jeder muss irgendwie mit dem klarkommen, was er jetzt gerade auf die Hand kriegt und du kannst theoretisch, hast du unendliche Wiederspielbarkeit, das ist nur ein Service vom Spiel, diese ganzen Szenarien, musst du sagen. Also klar helfen die für Wiederspielbarkeit, weil du ja immer wieder das Neue schaffen willst, die helfen dir einfach dran zu bleiben, aber theoretisch ist jedes Szenario in sich theoretisch unendlich wiederspielbar, kann man sagen. Ob das jetzt immer spannend bleibt, ist die andere Frage, aber es ist theoretisch einfach so.
Okay. Ja. Also ich habe es auch nicht gespielt, aber ich mache einfach mal weiter mit einem Spiel. Ja. Was ich noch mit auf die Liste packen würde, das wäre Tag Team. Das hat uns auf der Messe sehr gut gefallen. Wir haben es zu Hause, wir haben es auch hier schon öfters gespielt, auch in unterschiedlichen Konstellationen. Also ich meine, es ist ein reines Zweispielerspiel, deswegen, also unterschiedliche Konstellationen heißt mit unterschiedlich erfahrenen Spielern, also, um es mal so auszudrücken. Und das könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen, dass das eine Erwähnung findet, einfach weil es, also es hat jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, aber es bringt eine ganz coole Mechanik mit. Du hast da eine gewisse Glückskomponente, man muss ein bisschen mitdenken. Je nachdem, wie du deine Karten dann strukturierst, für welche entscheidest du dich. Die einzelnen Spieler, die du zur Auswahl hast, sind alle relativ zugänglich. Also es ist jetzt keiner, wo man sich jetzt den Kopf zerbrechen muss, bis du ihn verstanden hast. Und selbst wenn du ihn nicht verstehst, verstehst du ihn im Laufe deines Spiels, um ihn dann danach besser einsetzen zu können. Man hat unfassbar viele Kombinationen und insofern würde ich sagen, ist das auch ein Spiel. Ich glaube nicht, dass es gewinnt, aber ich glaube, dass es auf der Longlist landen könnte.
Die Einschätzung teile ich.
Ja, weil du es gespielt hast?
Ich habe es gespielt. Es ist ein gutes, solides Spiel. Jetzt nicht so innovativ, finde ich, aber es macht vieles richtig. Es macht nicht vieles neu, aber es macht vieles richtig. Und ich denke, dass das durchaus auf der Longlist landen könnte. Einen Sieger sehe ich da aber nicht.
Es muss ja auch nicht innovativ sein. Die Spiel des Jahres Jury hat ja, glaube ich, ganz deutlich gesagt, dass sie nicht auf Innovationsjagd sind, sondern eigentlich die Zugänglichkeit in den Vordergrund stellen.
Zugänglich ist es, aber wir haben Spiele dabei, die das sind. Und noch innovativ. Ohne das, ne? Also,
ja.
Ne? Ich finde, da fehlt bei Tag Team noch so das kleine Extra, der kleine Twist, um es nochmal eine Ebene höher zu heben. Eine Nominierung sehe ich da auf jeden Fall. Den Sieg, da schließe ich mich dir an, glaube ich nicht.
Ja, nee, sehe ich auch so. Was ich richtig cool an Tag Team finde, ist die Tatsache, dass es eben zugänglich ist für jeden und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, durch das Spielen gegen den Gegner, also durch das Auskontern des Gegners, diese taktischen Elemente einzubauen. Ich weiß, dass er zu dem Zeitpunkt angegriffen hat. Wahrscheinlich wird er jetzt eine Karte davor packen, damit ich ihn nicht kontern kann. Also da hast du ja sehr viele Mindgames auch. Von daher, jedem Skill-Level kannst du gewinnen, aber du kannst es tatsächlich mit diesem Lesen des Gegners auch sehr weit treiben und das Level hochhalten. Von daher, das macht für mich das Spiel tatsächlich aus. Und wie schon gesagt, viele Kombinationen, viel hohe Wiederspielbarkeit, wie ich finde. Und Longlist auf jeden Fall.
Ich hatte am Wochenende die Chance, Tag Team zu spielen und habe es nicht gemacht. Ich habe lieber die fancy Puerto Rico-Version gespielt, die nebendran am Tisch aufgebaut war und habe gedacht, okay, nee, dann bleib mir weg mit diesem Zwei-Personen-Ding. Kein Bock drauf.
Richtige Wahl übrigens.
Ja, okay. Ja, okay. Noch irgendein Spiel? Gibt ja noch einige hier.
Nachdem wir jetzt schon im Cozy Stickerville waren, hätte ich auch noch ein Dörfchen anzubieten. Nämlich von Stickern geht's jetzt zu Knöpfen, die glorreichen Gilden von Buttonville. Das ist ein Spiel, was relativ zur Spiel rauskam. Deswegen weiß ich nicht, ob sie es noch berücksichtigen. Es ist jetzt wirklich so eine äußerste Grenze, Datumsgrenze eigentlich. Aber es ist ein sehr zugängliches, einfaches Set-Collection-Spiel, das viele Möglichkeiten für Kombos bietet, viel Wiederspielwert hat und niedliches, aber sehr aufgesetztes Thema. Ich mag die Knöpfe, das ist einfach ein schöner, niedlicher Twist. Die habe ich erstmal direkt durch richtige Knöpfe ersetzt. Und es kommt immer mal wieder auf den Tisch. Es ist jetzt nichts, was ich dauerhaft spiele oder so, aber ab und an holt man das doch wieder raus und es funktioniert eigentlich auch in so ziemlich jeder Gruppe gut. Man merkt, dass Kenner es deutlich, sehr deutlich anders spielen als Einsteiger, finde ich. Je nachdem, was für Karten so man sich da so zusammensetzt, da gibt es schon sehr schräge Kombinationen, die man da machen kann. Und ich mag es eigentlich sehr gerne und könnte mir vorstellen, dass es auf der Longliste landeten Sieger. Sehe ich da jetzt tatsächlich leider auch nicht drin. Würde ich mich freuen, aber ich glaube, dafür ist es halt tatsächlich schon sehr früh erschienen und weiß ich nicht, ob das noch so, ob sich das noch so lange hält, der Eindruck. Aber es ist einfach ein richtig schönes, solides Spiel mit einem ganz einfachen Mechanismus eigentlich. Glorreichen Gilden von Buttonville.
Also wenn ich mir die letzten Jahre so angucke und meine Wünsche für das Spiel des Jahres, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass es bei Ravensburger entschieden ist, schon ein Ausschlusskriterium, warum auch immer, für die Jury. Die wollen anscheinend keine Ravensburger Spiele. Ich habe die glorreichen Gilden von Buttonville bis jetzt erst einmal gespielt, im ganz späten Prototypenstatus bei Ravensburger selber und fand es auch eigentlich ein ganz nettes Spiel und auch diese Art der Kombination von neuen Decks, wie man das ja auch bei Dominion machen kann beispielsweise, immer wieder was Neues probieren, immer wieder was Neues zusammenschmeißen. Das hält einen natürlich dann auch dran. Immer wieder neue Kombinationen, wie interagieren die Karten miteinander, dass du die Möglichkeit auch hast, mehr Interaktion unter die Spieler zu bringen oder halt eben weniger. Ne? Also das tatsächlich das Spiel so ein bisschen anzupassen an deine eigenen Bedürfnisse. Oder halt auch einfach mal wilde Sachen zu probieren, wie du gesagt hast.
Anders als Dominion ist es ja aber kein Deckbilder, für die, die es nicht kennen, sondern Tableaubilder. Der Vergleich mit Dominion bietet sich aber an, sobald man die Box aufmacht, weiß man, warum du diesen Vergleich gewählt hast. Es hat nämlich genau das gleiche Inlay eigentlich.
Genau, ich vergleiche auch nicht das Spiel mit Dominion, sondern die Art, wie ich das Spiel steuern kann. Ne? Also die Art, wie ich welche Sets ich zusammenstellen kann, um ein anderes Spielgefühl einfach zu bekommen. Dominion kann ich spielen, dass ich das komplett solitär spiele und ich kann auch Decks so zusammenstellen, dass ich mir nur auf die Fresse gebe. Also das geht, beides. Und das finde ich hier, also ich bin da jetzt nicht tief genug drin bei Buttonville, aber so wie ich das verstanden habe, hast du da halt auch so ein paar Karten,
genau,
die mehr Interaktion bringen oder ein bisschen gemeiner sind vielleicht oder,
ja,
oder.
Hm? Absolut richtig.
Okay.
Mich hat verwundert, als wir vor kurzem im Ravensburger Outlet waren, gab es das Spiel schon für, weiß nicht, 8 € oder sowas hinterhergeworfen.
Boah.
Und das wunderte mich dann doch aufgrund des kurzen Zeitraums seitdem.
Ja. Kann ja sein, dass das so leichte Missprints waren, die du gar nicht mitbekommst. Und also da gibt es manchmal, gibt es da einfach Gründe, die man von außen gar nicht sieht. Hm. Ne?
Das kann natürlich sein, ja. Aber eine andere Sache, die mich interessant hat, Dennis, du hast gerade gesagt, es kam zur Messe raus und du sprichst dem Spiel daher so ein bisschen die Chance ab, es überhaupt gewinnen zu können. Habt ihr das Gefühl, dass die Timeline relevant ist für die Jury?
Manchmal. Wenn Peter jetzt da wäre, würde er ein sehr lautes Ja schreien und seine Verwunderung äußern, warum Heat nichts gewonnen hat. Heat fällt auch in diese Kategorie und ich weiß nicht, es kann 1000 Gründe haben. Wir stecken da nicht drin. Ich will der Jury da auch nichts unterstellen. Es wird seine Gründe haben und ich weiß es nicht. Es ist jetzt halt schon mal ein bisschen her. Es ist ein älteres Spiel. Ich weiß, also in Anführungszeichen älter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Aber ich wollte es hier mal anführen.
Ja, also es kann natürlich relevant sein, wenn es zu spät ist, weil die Jury möchte natürlich auch ganzheitlich die Spiele gespielt haben. Und wenn nicht jeder die Chance hat, das ausreichend oft zu spielen, dann kannst du es halt auch nicht wirklich draufsetzen. Es wäre unfair den anderen Spielen gegenüber. Ich weiß nicht, ob der Anspruch ist, dass, also ich gehe mal davon aus, dass auch jeder abstimmen sollte, zumindest auch die Chance haben.
Ja. Also ich kann verstehen, wenn es zu spät kommt. Das auf jeden Fall. Die Frage ist eher, ob es zu früh kommen kann und dementsprechend quasi an Momentum verliert.
Tatsächlich, genau, das ist der Punkt, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, sowas kann in Vergessenheit einfach geraten. Ne? Mhm. Am Anfang finden Leute ein Spiel super, super geil, aus Gründen geht das so ein bisschen verloren und findet dann weniger Beachtung. Und das ist ja eine ganz menschliche Sache. Und das trifft mit Sicherheit auch auf Jurymitglieder zu. Ne? Warum auch nicht? Ne? Da kann ich auch keinen Vorwurf machen. Ne? Auch wenn ich irgendwas richtig gut finde, kann das trotzdem verdrängt werden in meinem Kopf durch viele andere Sachen, die ich dann übers Jahr spiele. Ne?
Man muss dazu sagen, ich finde, die glorreichen Gilden von Buttonville ist einfach ein unglaublich sperriger Titel. Buttonville hätte genauso gut funktioniert.
Catan hat es richtig gemacht. Die haben es irgendwann verstanden, aber die haben sehr viele Jahre dafür gebraucht.
Und selbst von den Siedlern von Catan ist es noch ein Unterschied von die glorreichen Gilden von Buttonville. Das ist noch mal ein bisschen mehr im Mund irgendwie.
Alleinstellungsmerkmal.
Okay. Lisa, hast du noch was?
Nee, nichts, was jetzt irgendwie, wo ich sage, ach, dem Spiel drücke ich die Daumen. Alle anderen Spiele wären eher so, ja. Also, ich lasse euch gerne den Vortritt, wenn ihr noch ein Spiel habt, wo ihr sagt, dem drücke ich die Daumen. Das muss ja wenigstens einmal die Erwähnung gefunden haben.
Okay.
Dann Feuer frei von eurer Seite.
Ja, mir fehlen da noch 3 ein, die ich mal erwähnen wollen würde. Und zwar einerseits ist es Rebirth von meinem Lieblingsautor Knizia. Und ich habe endlich vor kurzem die Chance gehabt, es zu spielen. Und es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr zugänglich, sehr einfaches Regelwerk. Du hast sofort verstanden, was du machen musst. Und also dementsprechend ein sehr, sehr einsteigerfreundliches Spiel. Dazu muss man sagen, wir haben nur die erste Seite gespielt, Schottland war das, glaube ich.
Ja.
Genau.
Ja.
Die zweite Seite, was war Irland, glaube ich, ne?
Ja.
Haben wir es nicht gespielt. Von eurem Hörensagen soll es wohl etwas mehr an Regeln haben und vielleicht ein bisschen komplexer werden. Nichtsdestotrotz, die erste Seite hat sich richtig gut angefühlt, vom Spielfluss her, von dem, wie wir es zu viert, was für ein Spielverlauf das gehabt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Erwähnung finden könnte.
Ich würde ihm die Daumen tatsächlich drücken, weil das nochmal so ein in Anführungszeichen krusses Spiel ist, was man dann, wenn man da so ein Pöppel draufsetzt, eher in die Richtung geht, den Leuten zu zeigen, guck mal, das kann auch so ein Spiel sein. Guckt euch das mal an. Und das sieht nachher richtig schön und episch aus, aber die Regeln sind halt super basic, ne? Und das fände ich dann auch nochmal richtig geil, so gerne ich dann auch Cozy Sticker haben will, aber dieses, also Rebirth, ist wieder so ein großes, echtes Spiel. Und auch noch mit dieser Vielfalt, wo du dann sagst, okay, jetzt haben wir das hier schon zigmal gespielt, drehen wir das doch einfach mal um und lesen uns die anderen Regeln durch. Das schaffen wir jetzt. Ne? Und dann hast du plötzlich Leute am Spieltisch, die sich merken, boah, die Box war so groß und guck mal, wie das Spielfeld hier aussieht, was wir da gemacht haben. Das hätte ich mir nicht zugetraut, wenn du mir das so gezeigt hättest. Und das ist, glaube ich, dann nochmal sowas, wo du sagst, okay, du willst Leute an richtige Spiele ranbringen, dann ist das genau das Richtige.
Ich finde auch von rein mechanisch und so hat es mich auch total überzeugt. Das ist super simpel, total zugänglich, spielt sich auch flott. Was mich persönlich nicht so überzeugt hat, das ist die Optik. Das ist Spiel, das Spielbrett mit, auch wenn es hinterher von der Zahl der Figuren, Pöppel, allem, was da drauf ist, schier überwältigend wirkt, es wirkt relativ dröge. Und das Schönste mit Abstand an dem Spiel ist das Cover. Und ich weiß nicht, ob so ein Spiel des Jahres Pöppel dieses Cover nicht vielleicht sogar ein bisschen zerstören ist der falsche Ausdruck, aber das Cover ist wirklich richtig schön geworden und ich hätte jetzt ich sehe es tatsächlich auf, das könnte auf der Shortlist landen. Ich würde mir rein aus optischen Gründen vielleicht einen anderen Sieger wünschen.
Hm. Ich glaube, Frosted hätte jetzt keine Einwände.
Nee.
Genau, also zwei hätte ich noch. Ich will euch nicht zuvorkommen. Falls ihr noch welche habt, dann gerne können wir es abwechseln. Aber es sind noch zwei Duellspiele. Und das eine könnte auch in die Kategorie fallen, kam leider zu früh raus, könnte vergessen sein. Das wäre nämlich Toy Battle. Kam letztes Jahr, glaube ich, schon im Juli oder Juni raus, also irgendwie so Anfang des Sommers. Und dementsprechend hat es eine sehr lange Vorlaufzeit gehabt. Und ist tatsächlich ein richtig knackiges 1-gegen-1 Spiel, wo du mit taktischen Elementen vorgehen kannst, ähnlich quasi so schachmäßig, hatte Peter es auch beschrieben, der ist auch ein riesen Fan davon, wenn ich recht entsinne. Von daher, das könnte ein Spiel sein, was auch auf die Liste schaffen könnte. Mhm. Ich weiß nicht, hattet ihr Toy Battle mal gespielt?
Nope.
Nein, auch noch nicht.
Nö.
Ja. Gut. Ja, aber ich habe schon viel davon gehört und es scheint ja auch relativ zugänglich zu sein und auch abwechslungsreich, wie du dann deine Figürchen da einsetzt, weil du die ziehst die auch blind oder wie, ne? Und dann musst du halt gucken, wie du sie einsetzt. War das nicht so?
Genau, die haben auf jeden Fall eine asymmetrische Anordnung am Anfang des Spiels, sodass jeder auch tatsächlich andere Voraussetzungen hat. Es ist nicht gleich wie beim Schach zum Beispiel, sondern eben etwas andere Voraussetzungen. Ja.
Mhm. Ja, das hört sich auch nice an. Bin jetzt zwar kein Zwei-Personen-Spiel per se, aber die Jury hat ja schon gezeigt, dass Zwei-Personen-Spiele kein Ausschlusskriterium sind. Von daher, let's go. Und noch eins?
Und eins noch tatsächlich. Und das ist aber eher so ein Außenseiter. Und da muss ich auch überlegen, ob das nicht vielleicht sogar in den Kernspielbereich geht. Und da meine ich auf wilden Wegen. Ein Zweispielerspiel, was tatsächlich viele Leute, die es gespielt haben, sehr überzeugt hat, mich inkludiert. Ein Spiel, was sehr, sehr süß ist vom Layout, vom grafischen Stil her, hat eine coole Mechanik mit dem Aufbau und mit dem mit der Construction und Deconstruction deines Tableaus und mit diesen positiven Effekten, die du auf deinen Gegner hast. Also du kannst die Karten deines Gegners quasi auslösen und damit haben beide dann einen positiven Effekt bekommen. Auf jeden Fall macht es sehr viel anders, hat ein echt schönes Spielgefühl, also so ein cozy Duell-Battler, wenn man so möchte. Und es hat einfach aufgrund der Variation dieser drei Arten von Karten auch Möglichkeiten, einfach Punkte zu sammeln und du denkst gar nicht, dass du gewonnen hast. Nicht wahr, Lisa?
Ja. Aber schön, dass du das Spiel mit auf die Liste gepackt hast. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr dran gedacht. Aber das wäre auch noch so ein Spiel, dem würde ich die Daumen drücken, aus den genau gleichen Gründen, die du genannt hast. Deswegen kann ich da gar nicht so viel noch hinzufügen. Ein schönes Spiel. Ich glaube nicht, dass es gewinnt, aber eine Erwähnung sollte es auf jeden Fall bekommen.
Hm. Ja, cool.
Dann würde ich vielleicht das dicke Ende machen. Und zwar mein Favorit tatsächlich, den habe ich mir für den Schluss aufgehoben.
Oho.
Das ist La Cuenta.
Was?
Ja, ich weiß, dass du das von deiner Seite da Einwände kommen, habe ich mir fast gedacht. Aber ich habe jetzt ich habe jetzt auch wieder festgestellt, wie gut dieses Spiel mit einfällt. Und zwar alleine die Tatsache, dass dieses Spiel es wunderbar schafft, Mechaniken und Thema miteinander zu verheiraten. Das Thema ist nämlich nicht wie bei vielen anderen Stichspielen komplett übergestülpt, sondern sie haben sich wirklich was dabei gedacht und das Thema kommt beim Spielen tatsächlich sehr gut rüber. Die Karten sind auf Spanisch gehalten. Man lernt vielleicht sogar noch ein bisschen was beim Spielen. Oh Gott. Und man hat aber auch so ein kleines bisschen Ärgern immer dabei und aber so, dass es keiner wirklich übel nimmt eigentlich. Also es sei denn, man muss sich das den ganzen Abend über ärgern, dafür habe ich dann vollstes Verständnis. Aber es hat immer so ein Sticheln dabei, aber ein witziges und ach komm, wenn du das ausgibst, dann gebe ich auch noch mal Trinkgeld oder so. Es macht einfach sehr nette Dinge, das alles mit einem zwinkernden Auge, eigentlich gar nicht so nette Dinge manchmal, aber trotzdem mit dem Augenzwinkern, so ein bisschen spitzbübisch und aber auf einem Niveau, wo jeder mitspielen kann. Ich habe das mit wenig Spielern gespielt und die waren Feuer und Flamme hinterher, die haben sich das Spiel direkt selber geholt. Und diese Reaktion hatte ich häufiger. Den einzigen Makel an dem Spiel finde ich nach wie vor, da gehört Spielgeld rein. Einfach, dass man nicht irgendwelche Punkte notieren muss, sondern dass man jeder einen kleinen Batzen Spielgeld kriegt und dann wirklich die Rechnung bezahlt.
Wäre ja für die Neuauflage eigentlich eine coole Sache. Ich glaube, das wünschen sich sehr viele Leute.
Ich werde es für meine erstmal nachrüsten und damit dann spielen. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Das macht das nochmal, ist nochmal ein bisschen weniger Kopfrechenarbeit oder Buchhaltung und passt einfach zu dem Spiel richtig schön.
Dann raidest du deine alten Monopoly-Packungen, ne?
Ich habe kein Monopoly hier stehen. Keine Chance. Aber an Spielgeld komme ich schon irgendwie ran.
Ja.
Ich glaube, ich muss eine Spielbank überfallen oder so.
Von mir aus kann das super gerne auf diese Longlist draufkommen oder so, genauso wie auf Flip 7 da draufkommt. Aber wenn das Spiel gewinnt, dann ist das auch der letzte Podcast, den ich über Spiel des Jahres mache. Dann habe ich nämlich komplett verloren, meinen Glauben an diesen Preis. Ja.
Dann denken wir nur an Österreich.
Ja. Genau.
So, also das fühle ich gar nicht. Ich möchte lieber, dass die Leute wirklich an Gesellschaftsspiele dann rangeführt werden. Es ist ein absolutes Gesellschaftsspiel. Du hast super viel Interaktion auch untereinander. Und das muss man ja sagen, ist bei vielen Spielen, die wir gerade eben besprochen haben, nicht unbedingt so. Gell? Also es sind natürlich Ausnahmen wie Bossfighters. Wenn du da nicht miteinander redest, hast du schon verloren. Aber grundsätzlich ist natürlich La Cuenta nochmal so ein echtes Gesellschaftsspiel, wie auch, also wo du wirklich echte Interaktion mit deinem Nachbarn hast. Aber die ist halt eigentlich nie positiv. Aber
für dich nicht, nee, Thomas.
Nee, für mich nicht. Alles gegen mich. Nee, aber ja. Also ist schon ein lustiges Spiel, aber bitte nicht Spiel des Jahres.
Ich glaube, also, das ist genauso ein Kandidat eigentlich.
Mich freut es, dass du es als deinen Haupt- oder deinen Kandidaten siehst, Dennis. Also mir hat es gefallen. Ich habe es ja schon damals in der Pfalz gespielt. Ich habe es jetzt vor kurzem mit euch gespielt. Beide Male hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich würde es auch immer wieder gerne spielen. Ich glaube aber, dass die Spieleagenda nicht groß genug ist bei dem Spiel, als dass es wirklich den Sprung schafft. Nichtsdestotrotz,
es kann meinetwegen auf der Longlist sein. Anders als bei Flip 7?
Das hatte ich da auch nicht gesehen. Nein, Flip 7 hätte ich da auch nicht gesehen.
Bitte, aber bitte niemals reell.
Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen da wieder zu sehr als Leute aus der Bubble ran. Und wenn ich sehe, wie dieses Spiel wenig Spieler begeistert, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da so ein Pöppel draufkommt auf die Schachtel.
La Cuenta ist mir heute mal lieber als Flip 7.
Da bin ich ganz bei dir übrigens. Wobei ich auch ein bisschen meine Haltung zu Flip 7 ist ein bisschen aufgeweicht.
Ich finde, das Spiel sieht einfach unfassbar alt aus. Also als ich gesehen hatte, dass das jetzt erst rauskam, also ich dachte, das hat irgendjemand auf dem Dachboden gefunden, hat einmal kräftig gepustet und hat das dann auf den Tisch gebracht und das hat irgendwie funktioniert.
Mhm. Ja,
also
ist so.
Optisch finde ich das Spiel eine Vollkatastrophe. Von dem, was das Spiel einem so gibt, finde ich es okay. Bin auch echt überrascht, dass das dein Favorit war, mit dem du jetzt bis zum Schluss gewartet hast, nachdem mir so andere coole Titel genannt wurden, wie Lightspeed Arena oder auch Bossfighter Squad. Und dann kommt da Quinter.
Ich finde tatsächlich gerade diese altbackene Optik ist in Zeiten von überall klarer, aufgebürsteter KI-Optik tatsächlich erfrischend. Ich finde diese alte, es ist trotzdem nicht hingerotzt. Es ist sinnvoll, zweckmäßig und es sieht einfach anders aus und es passt zu dem Spiel.
Ich fand es charmant. Ich finde die Grafik charmant, Dennis. Ja. Ich muss dir recht geben. Ich finde es gut.
Die meisten Cover von Spielen vor 2000 waren auch alle charmant.
Und ich finde es total mutig, dass sie eben die Karten tatsächlich auf Spanisch gelassen haben und das nicht übersetzt haben. Das finde ich gut.
Ja, wir haben alle Albondigas gelernt, glaube ich, war das, oder?
Albondigas. Sie.
Ich nicht, ich bestelle einfach Tapas.
Und Thomas. Also wenn die
das ist so ein tolles Bild, wie sich Thomas in einem Tapas-Restaurant setzt. Einmal Tapas, bitte.
Fünf verschiedene, bitte. Überraschend.
Das ist so gut.
Okay.
Dazu ein Getränk.
Ja. Kaffee und eine Geburtstagstorte.
Una bebida, por favor.
Ja, ich hätte noch, ich weiß nicht, ob es eine Chance hat, ich weiß auch nicht, ob ich es da wirklich sehe. Ich weiß nur, dass es mir jetzt von den Neuheiten sehr viel Spaß gemacht hat, auf den Tisch kommt und ich auch viele Leute damit überzeugen konnte, war immer noch Massenweise Monster. Massenweise Monster macht nichts neu, die Wertungen sind aber irgendwie gut, es ist stimmig, es funktioniert ganz gut und ich würde das auch in die Kategorie setzen. Also vom Spaßfaktor für mich. Ist natürlich wieder so ein eigenes Grübeln, aber ich finde halt gerade diesen Plättchen-Auswahlmechanismus, wie der funktioniert, das finde ich einfach hervorragend. Und das ist ja dann auch so ein bisschen die Interaktion, dass ich gucke, was machen die anderen, kann ich mich jetzt trauen, das offen liegen zu lassen und so. Also das finde ich auch noch eine spannende Wahl und so einfach gestrickt dieses Spiel auch ist, hebt es sich trotzdem irgendwie eine Art positiv ab, die ich gar nicht so richtig erklären kann. Aber es ist halt für mich auch ein sehr positiv aufgenommenes Spiel.
Ja,
also da kann ich dir recht geben. Genau, bei uns ist es auch sehr positiv angekommen. Ich sehe es allerdings nicht auf der Liste.
Nicht echt, aber ich fände es auch nicht schlimm. Sagen wir mal so.
Hat eine schönere Grafik als La Cuenta.
Ist so. So, war das jetzt ein Haken hinter der Spiel des Jahres?
Wenn ihr jetzt alle noch euren Favoriten nennt, dann würde ich sagen, können wir einen Haken dran machen.
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich will, dass es Rebirth wird, aber reell gesehen fände ich auch Cozy Sticker will richtig gut. Und wenn du mich zwingen würdest, mich entscheiden zu müssen, dann müsste ich mich hier auf dem Stuhl, auf dem ich sitze, irgendwie in zwei Teile reißen. Keine Ahnung, ich kann es dir jetzt gerade nicht beantworten. Aber ich glaube, für die Art und Weise, wo ich sage, die Leute, wenn die das sich kaufen und auf den Tisch tun und merken, dass sie sowas verstehen können, dann doch lieber Rebirth.
Also wenn du es dann dich nicht mehr durchgezogen hast, Thomas, dann mache ich es. Auch wenn ich es noch nicht gespielt habe, drücke ich Cozy Sticker will die Daumen.
Sehr gut.
Einfach weil ich weiß jetzt schon, es wird mir sehr gut gefallen.
Ja,
und
verspreche ich dir.
Das finde ich, das ist so ein Spiel, das... Das sollte den Pöppel bekommen, auch, hab's ja am Anfang erwähnt, mein Grübeln, aber nein, gib dem mal einen Sticker.
Noch
dem Stickerspiel.
Ja. Okay, dann Daniel.
Ich bin eigentlich mit dem festen, Maxime reingegangen, dass Lightspeed Arena mein Spiel des Jahres wird, aber ihr habt mir tatsächlich Bedenken eingeflößt mit dem App-gesteuerten Szenario und jetzt bin ich dann während dieser Show dann doch umgeswitcht auf Rebirth, weil es mir tatsächlich spielerisch sehr, 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 sehr gut gefallen hat, weil es so ein Knizia ist, der es sowieso immer verdient hat und weil es mir einfach tatsächlich overall richtig gut gefallen hat.
Geil. Dennis, ja, bei dir, ich brauche dich eigentlich nicht fragen, du hast ja schon gespoilert.
Ich hoffe La Cuenta, ich glaube es aber ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich es nicht, ich hoffe einfach nur. Ja. One Word Away hätte es sicherlich auch verdient, aber sie haben schon mal Just One gemacht. Die beiden sind sich auch sehr ähnlich. Ich glaube tatsächlich, dass es Cozy Sticker will sein wird. Das ist einfach so ein Titel, an dem gerade kein Weg vorbeiführt irgendwie. Das ist der Elefant im Raum. Und wenn es so einen ganz klaren Favorit gab, dann hat der sich auch in der Vergangenheit oft durchgesetzt. Einfach weil man direkt sieht, okay, die Faktoren passen da. Das schreit geradezu danach. Und so ist das, glaube ich, bei Cozy Sticker will auch. Wenn eben der Legacy-Aspekt da kein Hindernis ist, keine Ahnung, glaube ich aber in dem Fall auch tatsächlich nicht. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Könnte ich auch gut mit leben, ist okay ist, dann verdient.
Mhm. Okay. Dann Kennerspiele. Habt ihr ja auch wahrscheinlich das ein oder andere mitgebracht.
Weniger.
Daniel, du bist ja hier der Expertenspieler unter uns, sage ich jetzt mal. Dann hau du mal jetzt dein Kennerspiel hier raus, das erste.
Also ich tue mich in der Kategorie wirklich sehr schwer, weil ich bei den allermeisten einfach nicht sicher bin, wann sie wirklich rausgekommen sind. Daher fange ich es mal mit einem an, das ich gerade gestern gespielt habe, von dem ich glaube, dass es auf der Longlist landen könnte, ich es aber definitiv nicht als Kennerspiel des Jahres erkenne, und da handelt es sich um Mistborn. Ich hatte tatsächlich eine recht hohe Erwartungshaltung an das Spiel. Also da muss man sagen, Lisa und ich sind große Deckbuilder und haben auch lange Zeit zum Beispiel Hogwarts gespielt, also Battle for Hogwarts, dieses Kooperative vor allem. Jetzt kann man natürlich Mistborn sowohl kooperativ als auch kompetitiv spielen.
Einmal muss ich jetzt einhaken.
Ja.
Dieses Kampf um Hogwarts.
Ja.
Habt ihr das einfach so durchgespielt? Weil ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch einfach komplett dumm gewesen oder so. Also, dass man das letzte Level davon nahezu unmöglich schaffen kann oder die Karten kommen halt irgendwie gerade so perfekt, dass es irgendwie hinhaut. Also wir haben das 2-3 Mal probiert und wir haben so hart verloren, dass du gedacht hast, ey, sorry, aber wir hätten gar nichts anders machen können jetzt in dem Moment. Wir haben einfach nur brutal verloren und dann kam das auch weg, weil das hat uns dann den Spaß komplett verdorben einfach.
Also wir haben es jahrelang gespielt, also rauf und runter, vorrangig zu dritt, und wir haben das letzte Level geschafft. Ich weiß, was du meinst. Denn es gibt viele Spiele, viele Level, die wir einfach neu starten mussten. Da siehst du, das, was du ziehst, ist einfach verdammt swingy. Es kann dazu führen, dass du diese relativ schnell diese Marker bekommst, wo du durch den Orden verlierst, und dann kaskadiert das einfach weiter, weil du plötzlich 2 Karten ziehst, du kriegst immer mehr Marker und etc. pp. Also wenn das scheiße anfängt, dann ist irgendwo gekniffen. Also ganz, ganz wenig Spiele von denen, die wirklich schlecht angefangen haben, haben wir das Ruder noch umgerissen.
Okay.
Es ist schwer, ja. Also wenn du die falschen Karten ziehst, also, dann ist es wirklich schwer. Und wenn die Auslage nicht gut ist, ist es schwer. Und daher hoher Zufallsfaktor, aber wir haben es trotzdem geliebt.
Ja, sei euch gegönnt. Also wir haben es auch am Anfang wirklich gedacht, so richtig geil reingekommen, hat voll Bock gemacht, aber dann nachher hat uns das einfach zersäbelt, weil es dann halt so swingy wurde, dass wir dann irgendwie gedacht haben, nee, sorry, jetzt macht es halt einfach keinen Spaß mehr. Aber egal, ich habe dich abgelenkt. Ich hoffe, du weißt, wo oder wann.
Ja, Mistborn. Es ging um einen anderen Fantasy-Deckbilder.
So ist es. Genau, Mistborn. Wir haben es, ich habe vor kurzem gerade das gekauft, vor einer Woche. Hohe Erwartungshaltung, war auch im BGG-Forum zum Beispiel relativ gut, also das Echo. Um das Spiel war relativ gut. Jetzt ist natürlich die Frage, muss man trennen zwischen den Fanboys, die von der literarischen Seite her kommen und das ganze Universum sowieso schon kennen, und versus denen, die wirklich auch die Mechanik des Spiels gut finden. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Knackpunkt. Weil mechanisch hat uns das Spiel, und du kannst gerne noch was dazu sagen, nicht hundertprozentig abgeholt. Die Idee, dass du die Metalle verbrennen kannst, darauf basierend dein Deck aufbaust, ist erstmal cool, es ist was Neues, Innovatives, also in der Form zumindest. Also es ist nicht die komplette Welt neu erfunden, aber es ist irgendwo in der Art und Weise was Neues. Es hat aber einiges an Schwachstellen. Kooperativ zum Beispiel ist der Kampf gegen den Boss einfach meh. Da gibt es keine Story. Das ist, da fehlt irgendwie, ich weiß nicht, das ganze Flair, wenn du gegen ihn kämpfst. Da gibt es keine Subtexte, da gibt es, ist einfach nur, du gehst einfach nur die Leiste runter. Also mechanisch okay, aber vom Flair her passt das nicht. Und was man aber mechanisch anmerken kann, ist die Tatsache, dass das Spiel eben wie auch Hogwarts leider verdammt swingy ist. Wenn du nämlich zum Beispiel auf verschiedene Metallpaare gehst, aber deren Karten einfach nie auftauchen auf dem Markt oder du sie auch mal nicht leisten kannst, dann hast du auch Schwierigkeiten, dich gut zu entwickeln. Und das ist vor allem dann schwierig, wenn du es kompetitiv spielst. Da glaube ich, ist das ein richtig, richtig großer Faktor. Im kooperativen Bereich war es einfach nur verdammt schwer. Wir haben das Einsteigerlevel gerade so geschafft, und ich glaube, wir haben auch eine Sache falsch gespielt. Also von daher, ich würde es, weil es jetzt auch gerade vor kurzem rauskam, weil es, glaube ich, auch eine hohe Anhängerschaft hat, auf der Longlist sehen, aber ich würde es auf keinen Fall ganz vorne sehen.
Ganz vorne würde ich es auch nicht sehen. Jetzt haben wir es ja auch nur einmal gespielt und das auch kooperativ, aber als wir es kooperativ gespielt haben, war für mich schon klar, das würde ich in keiner Welt kompetitiv spielen wollen, weil das so ein Ich-hau-dir-in-die-Frisse-Spiel ist, wo ich weiß, da hätte ich keinen Spaß dran. Das Spiel würde ich wirklich kaputt machen. Also jedes kompetitive Spiel ist natürlich, am Ende gibt es, es kann nur einen geben, Highlander-Prinzip, aber die einen machen es charmanter und die anderen machen es, wie gesagt, in die Fresse. Und das ist für mich ein Spiel, du tust dem Gegner aktiv weh. Das ist ja nicht, weil du strategisch besonders da gut brilliert hast und kluge Entscheidungen getroffen hast, das wahrscheinlich auch. Deswegen, das Spiel ist gut. Das Spiel erlaubt es dir auf jeden Fall da noch viel zu entdecken, weil es war jetzt bei uns wieder der gefährliche Ersteindruck. Das heißt, wir haben noch nicht unterschiedliche Strategien ausprobiert. Was ist, wenn du auf alle Metalle gehst? Was ist, wenn du dich wirklich nur auf zwei beschränkst? Welche Kombinationen unter den Metallen machen Sinn, begünstigen sich und so weiter. Insofern, da gibt es noch viel zu entdecken. Das ist spannend und werden wir auch machen. Aber ist für mich irgendwie nach diesem Ersteindruck kein Spiel, was den Pöppel da bekommen hat. Auch vor allem, weil ich es sehr strange finde, dass man unterschiedliche Charaktere hat und die nur die erste Fähigkeit unterschiedlich haben und alles andere ist gleich. Also wenn du doch dir schon die Mühe machst für vier unterschiedliche Playerboards, dann mach sie doch auch viermal komplett unterschiedlich, anstatt nur die erste Fähigkeit. Also da fehlt mir auch so ein bisschen die Kreativität tatsächlich.
Ja. Okay.
Habt ihr es gespielt?
Nee, noch nicht. Ich möchte es gerne mal spielen. Ich habe viel Gutes gehört. Ich bin neugierig.
Ja, komm vorbei.
Dennis, was hast du noch?
Ja, ich habe gar nicht so viele Kennerspiele aufgeschrieben, muss ich dazu sagen. Das ist auch einfach, glaube ich, so viele habe ich da gar nicht gespielt. Eins ist aber Echos der Zeit. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass eben diese Zeitmechanik, diese Förderbandmechanik, die das Spiel hat, es ist ja so ein Engine-Builder ein bisschen, aber auch nicht so anspruchsvoll. Also es ist jetzt kein Expertenspiel, sondern es sitzt, glaube ich, ganz komfortabel in dieser Kenner-Kategorie und finde ich, ist da ein sehr solider Vertreter. Er findet jetzt auch das Rad nicht unbedingt neu, aber man muss schon ein bisschen nachdenken und ist ansonsten einfach ein sehr schönes und rundum gelungenes Spiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht, um diese Kategorie zu gewinnen. Ich sehe es eher ein bisschen auf der Longlist. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Spiel tatsächlich, was dieses Spiel so an Langlebigkeit hat. Aber ich denke, auf die Longlist könnte es das durchaus schaffen.
Stimmt. Ja. Lisa, hast du noch irgendwas?
Ich hatte das letztes Jahr schon auf die Liste gepackt, bis man mir dann gesagt hat, dass ein Kriterium ist, es muss auf Deutsch erschienen sein. Deswegen hat es letztes Jahr es nicht geschafft. Deswegen versuche es noch einmal mit Fromage. Dem würde ich die Daumen drücken für Kennerspiele des Jahres. Ich habe es damals gespielt, also ist jetzt vor einem Jahr her. Deswegen dachte ich, es könnte vielleicht letztes Jahr den Preis bekommen, aber da gab es nur auf Englisch. Und das ist für mich ein Spiel, das hat Spaß gemacht, obwohl das die strategische Tiefe dir gibt. Es ist interessant, man wird es mehrmals spielen können. Was sagt ihr dazu? Also Daniel, du hast es ja mit mir gespielt.
Es gibt eine Lazy Susan, das alleine ist schon...
So.
Ja, ich kann dazu gar nichts leider sagen. Ich weiß grob, wie es aussieht. Punkt.
Nee, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, weil du die Möglichkeit hast. Also ihr wisst ja bereits aus vergangenen Folgen, dass ich jemand bin, der gerne verschiedene Minispiele auch in den Spielen verbindet und Verbindungen sieht und diese komplexen Sachen macht. Und das macht Fromage in Lightform, weil es eben auf diese Lazy Susan, die vor dir gedreht wird, vier verschiedene Minispiele hat, wo du deine Käse platzieren kannst. Und das musst du möglichst vorausschauend tun, weil die Käsesorten entweder ein bis drei Züge quasi von dir weg sind. Je nachdem, wie viele Punkte sie auch sammeln sollen, womit du generell Punkte sammeln möchtest. Und da schlägt es, glaube ich, eine Nische, die nicht zu anspruchsvoll ist, die aber Möglichkeit bietet, sich selbst zu optimieren. Du kannst es aber relativ schnell starten, glaube ich. In dem Bereich der Kennerspiele passt es, wie Dennis es auch schon bei Echoes sagte, ziemlich gut rein. Und es passt auch vom Layout her. Also diese Thematik ist einfach irgendwie frisch. Und deswegen sehe ich Fromage ebenfalls auf der Liste, wenn nicht sogar relativ weit vorne.
Okay, nice.
Fromage. Ich hätte tatsächlich auch noch zwei Spiele von Strohmann, die es auf die Liste schaffen würden. Ich hab Probleme gehabt, die tatsächlichen Veröffentlichungsdaten zu sehen. Aber wenn ich mich nicht täusche, kamen sowohl Wundersame Wesen als auch Life of the Amazonia beide im April letzten Jahres raus. Wir haben es schon im März gespielt auf der Spieldoch. Ich meine aber, entweder kam es zur Spieldoch raus, was quasi Ende März gewesen wäre, oder eben erst im April. Und dementsprechend müssten sie es nicht mehr im letzten Jahr geschafft haben, sondern sind erst für dieses Jahr verfügbar für die Jury und für das Spiel des Jahres. Da kann man natürlich wieder fragen, ist das vielleicht zu lange her? Ja, war dieser Punkt. Aber ich finde, beide Spiele hätten auf jeden Fall eine Erwähnung wert, so rum. Wobei Wundersame Wesen ist für mich der etwas stärkere Titel, weil er noch ein bisschen mehr Abwechslung bietet, weil er einfach viel mehr die Spieler einbindet in die ganze Geschichte. Life of Amazonia ist dann doch sehr solitär, wobei man in der Vergangenheit auch gesehen hat, Cascadia beispielsweise wurde dann zum Beispiel Spiel des Jahres, ist ja auch ein solitäres Spiel, Multiplayer-solitär. Aber für mich wäre Wundersame Wesen etwas, was ich ganz weit oben sehe. Wir haben auch häufig schon darüber gesprochen. Und Life of Amazonia wäre für mich auch ein Longlist-Titel.
Weiß ich nicht. Life of Amazonias wird ja immer ganz gerne mit Arche Nova verglichen. Und da weiß ich nicht, ob es sich genügend absetzt, um es da auf diese Liste zu schaffen. Wundersame Wesen könnte ich mir vorstellen, macht aber jetzt nicht so viel Neues. Es ist das, was es macht, macht es gut. Es gibt halt einen hohen Wiederspielwert. Das Artwork der Karten ist sehr schick. Die Tiere, diese Fabelwesen sind witzig. Das Platzieren des Commanders auf den Tieren finde ich immer noch sehr gimmicky. Das ist was Peter ja auch ganz gewaltig an diesem Spiel gestört hat. Und
enttäuscht, nicht gestört.
Ja, enttäuscht hat. Das es ist halt ein einmaliges Gimmick und danach ist es eigentlich irrelevant. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein, das sehe ich tatsächlich auf der Longlist. Wundersame Wesen könnte ich mir vorstellen. Life of Amazonia.
Ich glaube, das ist auch nicht gut weggekommen. So grundsätzlich, wenn man so mal hört, wie der ein oder andere darüber redet.
Findest du?
Ich finde diese Solitär.
Ja, von den relevanten Leuten. Nicht irgendwelche Leute, sondern die das dann nachher bestimmen.
Life of Amazonia, du hast gerade den Vergleich zu Cascadia angeführt. Cascadia dauert 20 Minuten.
Ist ja auch eine andere Kategorie.
Ja. Aber ja. Ich finde, es macht einen Riesenunterschied, ob man jetzt eine halbe Stunde nebeneinander für sich hin spielt oder ob man das 2,5 Stunden macht oder 2 Stunden.
Es gab schon Cascadia. Kein Mensch braucht jetzt das gleiche Spiel komplexer nochmal auf diesem Preis. Ohne das jemals gespielt zu haben, sage ich das jetzt einfach mal so.
Es ist kein Cascadia. Es hat definitiv andere Mechaniken. Und ich gebe dir recht, Dennis, man sollte das Spiel auf gar keinen Fall zu viert spielen. Wir haben den Fehler begangen. Es ist nicht gut geendet. Der Entwickler hat schon diesen Speed-Modus mit eingebaut, diesen Lightning-Modus, so, damit das Spiel eben noch ein bisschen schneller beendet ist. Aber zu zweit, zu dritt gibt es einen Sweet Spot. Und ich glaube, da wird das Spiel ein wenig unterschätzt. Meiner Meinung nach. Aber sei es drum. Ich glaube auch, dass Wundersame Wesen stärker ist davon.
Ja, hat mir auch gut gefallen. Gibt sehr viel Wiederspielwert, denke ich mal. Kannst super viel mit diesen Karten machen, immer wieder neu. Du kannst nicht immer das Gleiche machen, weil die Auslage immer wieder variiert und jedes Mal sich neu aufbaut. Finde ich auch gut. Dieses Worker-Placer-mäßige mit dem Ressourcen ausgeben mit den Karten, die du dann vor dir legst, alles so ein Hauch Everdell-mäßig, haben wir ja schon mal durchgekaut, ne? Gefällt mir ganz gut. Weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt ins Spiel des Jahres bringen also ins Kennerspiel des Jahres bringen müsste, aber why not auf die Liste, meinetwegen. Aber ich glaube, so ein Gewinnertitel wird es wahrscheinlich nicht sein. Das waren deine zwei jetzt, ne? Schon
die mir jetzt gerade noch, die mir jetzt gerade direkt von den Lippen kommen mussten, weil sie auch beide von Strohmann kamen und zum gleichen Zeitpunkt, deswegen wollte ich sie in einem Atemzug auch mal erwähnen.
Ich hätte noch Devan, habt ihr das schon mal gespielt? Oder Day One heißt es ja eigentlich, ne? Das habe ich jetzt schon zweimal gespielt oder so. Eigentlich, also drei Partien, zweimal mit meiner Frau zu zweit und auch einmal zu viert. Und das skaliert tatsächlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Kennerspiel ist oder ob man das nicht doch eher auch in die Spiel des Jahres Liste reinsetzen könnte. Ein bisschen kann man es vielleicht in ein Kennerspiel reinmachen, weil das Spiel tatsächlich sehr bestrafend sein kann. Das musste ich am eigenen Leib feststellen. Im Endeffekt hast du ein Zelt und du spielst Karten aus, dann kannst du dich weiter wegbewegen von deinem Zelt, landest dann auf einem neuen Ort, setzt da wieder ein Zelt hin und baust halt so kleine Zeltdörfer mit deinem wandernden Volk. Und es geht halt darum, sich Aufträge während dem Spiel zu nehmen, die Bezug nehmen auf die Felder, wo du dein Haus hingestellt hast. Steht das am Wasser, steht das im Gebirge, wie auch immer. Und du willst halt immer eine Kombination dazu haben. Und immer, wenn du ein Häuschen setzt, darfst du entweder eine neue Auslage nehmen oder was um alles in der Welt ist das andere, genau. Oder du darfst eine Karte unter dein Board schieben. Das ist quasi auch wie eine Siedlung. Das heißt, damit kannst du auch vielleicht Orte erreichen, in Anführungszeichen, die so sehr schwierig wären zu erreichen. Oder auch Aufträge zu erfüllen, die du halt so vielleicht gar nicht erfüllen könntest. Das ist eigentlich eine sehr coole Kombination. Das ist natürlich dann, also das Spiel fordert auch von dir, dass du das dann schaffst, was du dir vornimmst, weil wenn du das nicht schaffst, kriegst du einfach gar nichts. Und das ist nicht unbedingt bestrafend, aber da das Spielende recht abrupt kommen kann, ist das schon so ein Race, so ein spannendes Race. Das heißt, wer das Spiel ausmacht, also wer sein letztes Hütchen irgendwo hinsetzt, der muss nicht unbedingt gewonnen haben. Ist ja oft bei so Spielen so, ne? Der beendet aber die Runde. Und das kann auch sehr schnell gehen. Und das Spiel ist auch schnell gespielt. Und ich würde auch bei dem sagen, es sieht komplizierter aus, wie es eigentlich ist. Also es ist auch ziemlich zugänglich. Es hat auch ein paar Module. Das heißt, wenn du das ein paar Mal gespielt hast, kannst du dich auch daran ausprobieren. Dann gibt es so andere Szenarien, wo es dann noch kleine Mechaniken gibt, die du zusätzlich machen kannst. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt sagen würde, boah, das ist jetzt mein Spiel des Jahres. Also muss ich sagen, also ich habe es jetzt dreimal gespielt und ich musste gerade nochmal Bilder gucken, wie war es nochmal. Also es ist nicht so besonders einprägsam tatsächlich. Also es ist wirklich vom Spiel eigentlich ein gutes Spiel. Also ein wirklich gutes Spiel, muss man sagen, weil es halt so zugänglich ist und trotzdem halt viel Überlegungen aus dir rauskitzelt. Aber irgendwie ist so der Funke nicht so hundertprozentig bei mir da übergesprungen.
Ich finde, dass das Thema relativ schwach ist und nicht richtig überspringt. Da auch von einer, also irgendwo fehlt mir da so ein bisschen Elemente, an denen ich mich festhalten kann. Schwer zu beschreiben. Man guckt sich da die Bilder an und denkt sich, ja, ganz nett, und ist dann aber auch schon, im nächsten Moment ist es auch schon wieder weg. Mir fehlt Charakter irgendwo. Ein bisschen was, ne, irgendwo.
Du bist halt ein wandernd, ja, aber du bist halt ein wanderndes Volk. Also, was willst du da noch groß machen, ne? Du bist ein wanderndes Volk und du expandierst. Punkt. Also mehr Thema hast du da, glaube ich, nicht. Doch, da gibt es bestimmt ein Thema, aber habe ich mir nicht durchgelesen. Ist auch nicht wichtig.
Das ist das Problem, zumindest für mich.
Ja, genau. Also Day One auch noch. Eigentlich ein nices Spiel. Ich werde es auch bestimmt nochmal spielen. Es ist also nicht so, dass ich keinen Bock darauf habe eigentlich, aber es ist trotzdem, naja, ich wiederhole mich.
Wie lange gehen die Partien ungefähr bei dem Spiel?
Das war gar nicht so lang. Ich glaube, zu zweit haben wir eine halbe Stunde gespielt. Und zu viert war es ein bisschen länger, da waren es aber auch, also wo wir zu viert gespielt haben, hatte das keiner außer mir bis dahin gespielt. Und da waren auch Leute dabei, die das, also die nicht Vielspieler sind, ne, die zu Hause privat fast gar nicht spielen, ne. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, so muss man sagen. Deswegen, also vielleicht doch eher Spiel des Jahres wie Kennerspiel des Jahres.
Ja.
Okay. Habt ihr sonst noch irgendwelche Honorable Mentions oder wie auch immer das heißt.
Ja, ich hätte noch einen Titel im Angebot, von dem ich nicht weiß, ob er denn nominiert werden sollte oder nicht.
Hm. Ja,
da geht es um Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft. Ich glaube, ich habe es leider noch nicht gespielt.
Ich auch nicht.
Habe aber gesehen, wie es funktioniert. Also klar, es basiert auf diesem Pandemic-System. Genau. Ne? Mhm. Und dementsprechend ist es kein neues Spielprinzip per se. Ändert aber schon einiges. Tatsache, dass du, glaube ich, zwei Charaktere spielst statt einem. Also es gibt ein bisschen mehr. Es sind schon einige Änderungen gesehen. Also die siehst du schon. Aber es ist trotzdem eben eine Art Nachfolger vom ursprünglichen Pandemic. Und jetzt die Frage, obwohl es wahrscheinlich ein richtig gutes Spiel ist, von dem, was ich gelesen und gehört habe, könnte es, sollte es überhaupt nominiert werden? Was meint ihr?
Definitiv. Es ist jetzt ein Genre, ich sag mal, seine Blütezeit vor circa 10 Jahren hatte. Es ist jetzt nicht so, als würden wir ständig mit neuen Pandemietiteln zugebombt. Ich weiß, es könnte auch mit der tatsächlichen Corona-Pandemie zusammenhängen, dass das irgendwie ein bisschen in die Knie gegangen ist. Aber wenn man sich das Spiel mal anguckt, macht es Dinge schon sehr anders. Und dieses Spiel erzählt Geschichten, was ich immer sehr toll finde. Und was vielleicht für diesen Preis, ich weiß nicht, wie relevant das im Kennerspiel ist, aber beim Spiel des Jahres wäre es sicherlich ein relevanter Faktor. Dieses Spiel hat eine großartige Tischpräsenz. Wenn du an diesem Spiel vorbeigehst, denkst du dir, boah, geil, was ist das? Das sieht cool aus.
Ja.
Und das ist ein Faktor, es ist einladend, es lockt Leute daran, es auf den Tisch zu bringen, es zu spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, ich weiß nicht, ob es beim Kennerspiel auch tatsächlich ein Faktor ist, aber beim Spiel des Jahres könnten, ja, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Aber für mich wäre das ein Faktor, um der Leuten, die nicht so in der Bubble drin sind wie wir, dieses Spiel schmackhaft macht.
Hm. Ich glaube, es gibt zwei Faktoren. Ich glaube, erstens mal ist es vielleicht schon zu viel für Kennerspiel. Und das andere ist, ich glaube, das ist nicht günstig genug. Ich meine, man könnte natürlich auch mal so ein teures Spiel nehmen, aber ich glaube, das kostet irgendwie 80 Euro oder irgendwie sowas. Okay. Also das ist jetzt nicht halt so ultra günstig. Und ich weiß nicht, ob das, ist jetzt kein Ausschlusskriterium, ganz klar nicht. Ne? Wie war das mit Legenden des Westens? Ist das hier Spiel des Jahres geworden?
Nein, es war aber nominiert und es war es ja auch okay. Ein 100 Euro
Das war ja auch 120 Euro am Anfang.
Genau.
Ne?
Ja.
Okay, also das würde ich jetzt auch in der heutigen Zeit nicht als Ausschlusskriterium sehen. Allerdings willst du, du nimmst ja alleine durch den Preis von einem Spiel auch Zugänglichkeit weg.
Absolut.
Ne? Mhm. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo du sagst, ja, Kennerspiel ja, aber dann bitte unter 50 Euro oder so, weil nicht jeder gibt so gerne Geld für Spiele aus, wie wir das manchmal tun.
Mhm. Können wir natürlich erwähnen, dieses Jahr hat Endeavor gewonnen und da reden wir auch von 60 plus, ne?
Ja, okay.
King's Dilemma war auf der Liste und das ist schon ein paar Jährchen her und da hat das auch 60 Euro, glaube ich, schon gekostet.
Ja, ich meine nur, also es ist...
Nein, es ist ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Die Frage ist tatsächlich, ist sowas relevant für die Jury oder nicht? Und ich könnte mir vorstellen, dass es momentan keine Relevanz ist, also zumindest bei einem 60, 70 Euro Spiel. Dass bei 120 was anderes wäre, ist eine Frage. Ich glaube, in der Kategorie befinden wir uns schon, dass das möglich wäre, dass es gewinnt.
Ja, du musst auch ja irgendwie... Andererseits, ja, das, was ich jetzt gesagt habe, meine ich wahrscheinlich immer noch so. Andererseits, wenn du drüber nachdenkst, musst du natürlich auch manchmal vielleicht ein Statement setzen, dass du Spiele nicht immer für ein Apple und Ei produzieren kannst. Ne? Das heißt, wenn du jetzt irgendwie qualitativ was auf dem Tisch haben willst, ne, alles wird teurer, ja, kannst du nicht mehr die Maßstäbe ansetzen wie vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder so. Ne?
Ja.
Naja, das dazu. Habt ihr sonst noch irgendwas auf dem Herzen? Irgendwelche Spiele, Kennerspiele waren jetzt gar nicht so viele eigentlich. Ne? Liegt wahrscheinlich daran, dass wir in die Richtung, wo wir sagen, das wäre jetzt ein gutes Kennerspiel für dieses Jahr, gar nicht so großflächig gespielt haben. Bei mir war es so, ich habe ultra viel gespielt dieses Jahr, aber wie gesagt, die meisten Spiele sind dann älter wie ein Jahr oder so und kommen dann überhaupt gar nicht in Frage. Also
Ich habe ein Spiel noch, was ich aber mit Absicht nicht auf meine Liste geschrieben habe. Und das ist Leviathan Wilds, was ja auf Deutsch rausgekommen ist. Hm. Und ich finde, das ist einfach zu nah an Boss Battlers QR dran. Und da sehe ich in Boss Battler den wahrscheinlicheren Kandidaten, wobei ich da halt ich weiß, auf welcher der beiden Listen er landet. Bei Leviathan Wilds würde ich sagen, das ist Kennerspiel und nicht Familie. Aber könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie das nehmen, weil es ein gutes und schöner Boss-Battle ist. Über das Buch auch relativ schnell aufgebaut. Mag ich auch sehr gerne. Nur ich habe jetzt eben mit Blick auf Boss-Battlers QR gedacht, okay, zwei Boss-Battler werden sie mich vermutlich nicht nehmen.
Hm. Naja.
Das ist natürlich die Frage, ob Boss-Battlers QR dann im Kennerspielbereich landet oder im Spiel des Jahres, ne? Spiel des Jahres Kategorie. So, ansonsten, vielleicht noch, also du hast ja gerade erwähnt, was wir im Jahre gespielt haben. Also ich glaube schon, dass ich auch noch ein paar viele andere Expertenspiele gespielt habe, aber das ist wahrscheinlich etwas zu weit für diese Kategorie der Kennerspiele. Also man kann ja auch gucken, ob vielleicht der neueste Lacerda vielleicht noch was wäre, aber die sind halt dann auch wieder eine Kategorie zu weit.
Ja. Oder eines der Wollnisch-Puzzle.
Ja, das ist eins der Wollnisch-Puzzle, dann bist du irgendwie vielleicht bei der, ja, das könnte klappen. Aber kommt ja auch erst Ende des Jahres auf Deutsch raus, ist also auch noch nicht relevant. Also ich hätte tatsächlich keine mehr, die ich wirklich erwähnen würde.
Ich hätte noch an Deckers gedacht, aber ich glaube, dass die haben sich selber schon als Experte eingestuft.
Oha.
Dann wäre das, glaube ich, auch weird, wenn an der Seite hast du ja manchmal diese Einschätzung mit Familie, Kenner, Experte. Mhm. Ja. Und sie haben selber Experte da stehen, dann wäre es irgendwie komisch, wenn die dann Kennerspiel des Jahres
bekämen. Das wird sich widersprechen, ja.
Ich würde sich ein bisschen widersprechen, aber das war noch so ein Titel, an den ich gedacht hatte. Aber der ist dadurch dann ja auch irgendwie schon selber raus. Insofern wüsste ich jetzt auch nichts anderes mehr.
Ich hätte eigentlich noch einen, aber der ist auch noch nicht auf Deutsch erschienen. Von daher die letzten Ruinen.
Mhm.
Das ist ein schönes Drafting-Spiel im Prinzip, wobei man halt immer entweder man spielt halt 2-2 im Idealfall und man draftet halt entweder eine Karte für sein Teammitglied oder für einen Gegner mit und muss sie dann rübergeben. Und das dreht sich halt quasi immer und das ist ein sehr, sehr, sehr cooler Mechanismus, den ich auch noch nicht woanders gesehen habe. Das macht das Spiel sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Würde ich aber ausschließlich zu viert spielen. Und ich glaube schon, alleine diese starre Spielerzahl ist etwas, was das vielleicht so ein bisschen ausschließen würde. Zumal es halt eben noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Das kommt jetzt erst. Aber das wäre tatsächlich ansonsten ein sehr, sehr cooles Spiel, was da reinpassen würde.
Wir merken uns das einfach für nächstes Jahr und sprechen nächstes Jahr darüber. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute gepackt.
Ich möchte euren Tipp hören. Für das Kennerspiel des Jahres.
Hommage. Ah,
komplett raus. Sorry, keine Ahnung. Dann sage ich, pass auf doch, ich sag die Irland-Seite von Rebirth.
Das ist aber geschummelt.
Nee, das braucht beide Pöppel.
Der Thomas schummelt. Der Thomas schummelt. Ganz böse. Mit beiden Händen. Ich könnte mir es tatsächlich bei Echos der Zeit vielleicht vorstellen.
Ich mag Echos der Zeit deutlich mehr als Lisa. Ich würde es auch gerne häufiger spielen. Ich sehe allerdings tatsächlich drei Titel, die noch stärker sind. Also Wundersame Wesen sehe ich drüber, Fromage und Herr der Ringe. Mal gucken. Das sind die drei, finde ich cool. Die drei wären meine Top 3 und Echos der Zeit sollte unbedingt auf der Longlist sein, unbedingt. Aber die anderen drei finde ich stärker.
Herr der Ringe finde ich cool.
Okay. Dann waren das unsere weisen, abschließenden Worte. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas habt, auf podcast@qualitydowntime.com. Kontaktiert uns gerne auch bei Instagram, da sind wir nämlich auch mit Quality Downtime. Macht Kommentare, immer schön bei Apple Podcasts geht das, ne? Bei Spotify geht das, wo auch immer ihr das findet. Ihr helft uns damit, Sichtbarkeit zu generieren und wir antworten auch sehr gerne.
Schreibt uns, welches blöde Spiel wir doch übersehen haben.
Das sowieso.
Ja, bitte. Ungefähr bitte. Was auf jeden Fall da noch mit drauf gehört, was wir jetzt einfach komplett übersehen haben.
Ja, wir brauchen Kennerspiel-Input offensichtlich.
Gibt es wenige hier.
Ja. Würde ich sagen, alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Wer das hört, weiß, es geht nicht ums Gewinnen.
Außer heute.